Hello World zu Still Thinking About. Heute bitte ich euch alle, euch mal zu benehmen. Denn es könnte gut möglich sein, dass die ganz großen Leute heute uns zuhören. Wir hatten jetzt schon aus dem Bereich Gaming, Kultur, Wirtschaft und Medien einfach viele bei uns. Aber wie soll ich sagen, die Personen, die mit meiner heutigen Gästin assoziiert sind, das sind die ganz Großen, weswegen ich vielleicht darauf achten sollte, was ich sage und keine anarchistischen Tendenzen an den Tag legen sollte. Denn sie ist die Social-Media-Redakteurin für die Beauftragte für Kultur und Medien bei der Bundesregierung. Es ist nämlich Vanessa Verena Warlik. Hallo Vanessa.
Hallo, schönen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich freue mich sehr. Genau, spannenden Job, den ich auf jeden Fall habe, wo es um Politik geht. Und deswegen ist das Thema Politik, weil ich bin auch Politikwissenschaftlerin, für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema.
Ja, und ich möchte ja natürlich auch noch darauf hinweisen, dass dieses Interview mit dir als Privatperson stattfindet. Also du repräsentierst hier kein Unternehmen, Redaktion, Outlet oder andere Person, sondern hier wird wirklich Vanessa als Privatperson interviewt. Du bist ja auch viel in den Medien rumgekommen. Also du bist ja Social Media Redakteurin, du bist sogar Radioredakteurin gewesen und jetzt sogar noch Politikwissenschaftlerin. Also du hast vieles gemacht und du bist sogar Philologin. Eigentlich.
Genau, es gibt so bei mir, glaube ich, viele Lieben, die ich habe. Das ist einerseits auf jeden Fall die Politik und auch die Politikwissenschaft, das habe ich studiert, aber auch die Medien, denn ich habe neben dem Studium die journalistische Nachwuchsförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung gemacht. Das heißt, mein Herz schlägt immer so für zwei Dinge. Deswegen bin ich jetzt auch ziemlich froh, dass ich in meinem jetzigen Job die zwei Dinge auch zusammenbringen kann und auf Social Media machen kann. Natürlich dann auch tolle Themen, die die Bundesregierung macht, einfach in die Medien bringen kann, die sozialen Medien.
Und das ist ja auch die Sache wegen deinem Job, weil es zum einen ein sehr langer Titel, was eigentlich an und für sich schon ganz cool ist, aber kannst du uns näher erläutern, was genau du machst, weil du bist ja nicht einfach nur Social-Media-Redakteurin für ein Unternehmen, sondern du bist ja Social-Media-Redakteurin für eine Beauftragte für die Bundesregierung. Aber damit wir ein bisschen mehr Einblick haben, was genau da machen wir jetzt, kannst du uns kurz erläutern, wie deine Arbeit aussieht. Vielleicht sogar dein Arbeitsalltag, der ja in den Medien eigentlich nicht sonderlich gleich jeden Tag ist. Also das ist ja das Tolle an den Medien. Jeder Tag ist was anderes.
Genau, also ich mache mit meinen Kollegen zusammen, also ich bin nicht alleine, ich habe noch Kollegen, zeigen wir, was die Bundesregierung in dem Bereich Kultur und Medien macht. Und es ist ziemlich viel sogar. Es gibt viele Museen, die vom Bund gefördert werden und da geben wir einfach Einblick, welche Projekte gefördert werden und wie auch Kunst und Medien in Deutschland von der Bundesregierung gefördert werden. Also die Kunstfreiheit ist sehr, sehr wichtig, aber sie braucht dafür auch den Rahmen und diesen gibt die Bundesregierung und darüber berichten wir in Social Media.
Quick question, was ist dein Lieblingsmuseum?
Mein Lieblingsmuseum, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss mal überlegen. Ich glaube, ich bin verliebt in die Gemäldegalerie hier in Berlin. Das ist einfach ein sehr, sehr schönes Museum, was mich auch ganz oft einfach an Italien erinnert und ja auch ein bisschen an die Uffizien in Florenz, die natürlich auch ein sehr, sehr schönes Museum sind. Da war ich bisher aber nur einmal und da braucht man eigentlich auch ziemlich viel Zeit. Also ich glaube, man kann in seinem Leben ganz oft dorthin gehen und sieht trotzdem irgendwie nicht alles.
Aber das kannst du nicht einfach so stehen lassen. Also was ist genau, was dir daran so sehr gefällt? Also einfach, dass es aussieht wie Italien oder gibt es bestimmte Bereiche, bestimmte Gemälde, KünstlerInnen, die dich daran faszinieren, dass du sagst, du willst da nochmal hin und dass dein Herz dafür schlägt?
Also ich finde, man kann halt einfach wie so einen Spaziergang durch die Gemäldegalerie machen. Das ist irgendwie so das Schöne und man kommt dann in verschiedene einfach Bereiche rein. Also verschiedene Bilder von den großen Künstlern, einfach auch von der italienischen Renaissance. Und das ist so ein bisschen das, was mich begeistert. Also nicht so ein Museum, wo ich viel nachdenken muss, sondern wo ich auch ein bisschen zur Ruhe kommen kann, wo man auch ein bisschen die Ruhe des Museums einfach genießen kann und sich in andere Zeiten zurückdenken kann bei einem Spaziergang durchs Museum sozusagen.
Das habe ich mich auch schon vor einer Weile gefragt, weil vor 500 Jahren, klingt zu weird, wenn ein Künstler oder eine Künstlerin ein Gemälde gedroppt hat, dann war das halt eine große Sache. Ich meine, Mona Lisa oder Michelangelo, die halt super viel gemacht haben, aber wenn heute irgendwer ein Gemälde malt, weil du ja gesagt hast, das Gemäldemuseum, dann ist das irgendwie keine große Sache mehr und ich frage mich, warum? Also warum gibt es keine impactful Gemälde mehr?
Ich glaube, die gibt es vielleicht Schon, nur wissen wir es jetzt noch nicht. Also ich glaube, damals, als die großen Künstler gemalt haben, da hat man ja wahrscheinlich auch noch nicht gedacht. Also wenn Dürer gemalt hat, der ja für Deutschland auch sehr, sehr, also für die deutsche Kunst ja auch sehr, sehr wichtig ist, da hat man wahrscheinlich nicht gedacht, oh, jetzt kommt der großartige Dürer um die Ecke und hat ein total tolles Werk gemalt. Sondern es gibt ja auch dann Werke, die irgendwie überstrichen worden sind in der Zeit, weil man dachte, was ist das denn schon, was der da gemalt hat? Und ich glaube, das ist vielleicht heute ähnlich. Es werden Werke irgendwie gemalt oder auch erstellt. Also die Kunst hat sich ja auch sehr, sehr stark verwandelt. Nicht mehr nur das reine Malen, sondern auch unterschiedliche Darstellungsformen, wie digitale Projekte zum Beispiel auch. Das werden wir vielleicht erst in ein paar Jahren wirklich als solches auch erkennen. Und das sieht man ja auch, wenn man dieses Jahr bei 100 Jahre Beuys hat. Der hat, war ja ein Aktionskünstler, und dem seine Werke haben damals viele Leute irgendwie auch überraschen lassen. Und heute, wo man seinen 100. Geburtstag feiert, da sieht man auch irgendwie die Kritik, die er mit seinen Werken gebracht hat, und bewertet es natürlich heute ein bisschen anders da und nimmt ihn auch als den größten Künstler wahr, der er dann irgendwie im Laufe der Zeit auch geworden ist.
Wenn du dein Rent Money auf einen Künstler oder Künstlerin setzen solltest, also dein Geld für eine Monatsmiete, dass dieser oder diese irgendwann berühmt wird und irgendwann Künstlergeschichte schreibt, auf wen wäre das?
Das ist schwierig, das kann ich gar nicht so sagen. Vielleicht. Stellst du mich vor eine Herausforderung? Ich muss mal kurz so ein bisschen in meinem Kopf durchgehen, wen ich da so kenne und sagen, das ist jemand, dem würde ich sagen. Ich muss vielleicht zugeben, dass mir der jetzt noch nicht begegnet ist, auf den ich mein ganzes Geld setzen würde, dass der richtig berühmt und bekannt werden würde und dass sich sozusagen jetzt die Investition lohnt. Deswegen würde ich sagen, gerne Zuschriften an mich, falls jemand sagt, er ist der Künstler, über den wir in 20 Jahren sagen, der größte Künstler der 20er Jahre, der 2020er Jahre, dann soll er bitte eine Nachricht schreiben, dann würde ich jetzt schon ein Bild kaufen, was vielleicht dann nicht so teuer ist wie in 20 Jahren.
Ich bin eigentlich eher ein Kunstbanause, das muss ich leider zugeben, aber die eine Person, wo ich sagen würde, seine Kunst, die hängt tatsächlich sogar bei mir in der Wohnung, das ist von Conrad Rosé, ein spanischer Künstler, der die Kunst für eines meiner Lieblingsspiele gemacht hat, Gris. Und das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, ausnahmslos, jede Person, die das auch nur sieht, ein Trailer, die ist erstmal sprachlos und bewundert, wie schön wie artistisch dieses Spiel eigentlich aussieht. Also, wie gesagt, ich habe sogar ein Artwork von ihm bei mir, ein offizielles Artwork, will ich da anmerken, bei mir in der Wohnung stehen.
Sehr cool. Also da schaue ich gleich mal nach unserem Gespräch rein und gehe mal auf die Recherche, dass er vielleicht der Künstler ist, in den ich mein Geld investiere.
Aber ich will ja auch noch die Frage beantworten, bevor wir uns zu unserem ersten Thema kommen. Und zwar, mein Lieblingsmuseum ist auch in Berlin, das Naturkunde-Historie-Museum. Und ich kann nicht genügend gute Worte darüber verlieren, weil dieses Museum hat meine Liebe für Dinosaurier einfach neu entfacht. Also, ich meine, wir alle kennen Dinosaurier entweder von den ganzen Dokus oder von den Chicken Nugget-Formen. Und egal wie wir es sehen, sei es auf dem Fernsehbildschirm, sei es auf dem Handybildschirm, die sind halt immer klein. In dem Sinn. Aber wenn ihr wirklich ins Naturkundehistorikmuseum geht, gleich im ersten Raum ist ein 13 Meter großes Skelett. Da merkt ihr erstmal, wie groß die Dinger waren und wie klein wir sind. Und als ich da war, mir haben einfach die Worte gefehlt. Ich kann es nicht anders sagen. Da habe ich ein komplett neues Gefühl dafür bekommen.
Ja, wenn man so einen großen Dinosaurier sieht, beziehungsweise das Skelett, dann denkt man so, ja, wir sind als Menschen doch ziemlich klein und irgendwie auch nur Teil eines Uhrwerks, wenn man das irgendwie so in Relation zu der eigenen Körpergröße sieht.
Vor allem, da gibt es halt auch noch andere Ausstellungen im Museum, aber ich finde es halt auch witzig, weil in dem ersten Raum sind mehrere Skelette, ein kleiner Velociraptor und Stegosaurus. Aber das Witzige ist, auch ein Tyrannosaurus müsste das sein, aber da fehlt der Kopf und das Museum hat einfach so einen ganz schlechten Schaumstoffkopf dahin gehängt. Also, es sieht aus, als ob es so Animatorenkostüm eigentlich ist, also was man drauf geklatscht hat. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich so bei 90%, oh, wie cool. Und dann so, was ist das für ein schlechtes Kostüm? Aber jetzt kommen wir endlich zum ersten Thema. Und wir haben es auch schon leicht angeschnitten, und zwar junge Politik. Und du bist Politikwissenschaftlerin und vor allem wir beide sind, ich würde sagen, wir sind beide jung, deswegen beschäftigt es uns. Und ich will eigentlich mit der ersten Frage anfangen, damit wir etwas Groundwork legen. Und zwar, wie würdest du den Altersdurchschnitt in der Regierung einschätzen? Weil als Außenstehender, beziehungsweise als jemand, der sich auch beruflich damit befasst, es wirkt halt nicht sonderlich jung. Also es wirkt so, als ob unter 30 beziehungsweise unter Mitte 30 keine Person da vertreten ist.
Ja, das stimmt. Die Bundesregierung ist in der Tat vom Altersdurchschnitt nicht so jung, in Anführungszeichen. Wenn wir in andere Länder blicken, wie wir jetzt irgendwie in Kanada gesehen haben oder natürlich das Paradebeispiel Österreich, dann geht Politik auf jeden Fall noch jünger. Und ich glaube, dass sich da jetzt auch in den nächsten Jahren bestimmt was tun wird, dass wir vielleicht jemanden haben, der auch knapp über 30 ist, beziehungsweise vielleicht sogar unter 30 ist, der Verantwortung in der Bundesregierung übernehmen kann. Das sind ja auf der einen Seite als Minister, wo man Verantwortung übernehmen kann, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Jobs in der Bundesregierung, sowas wie Staatssekretäre oder ja, Beauftragte für unterschiedliche Themen in der Bundesregierung. Und ich glaube, da könnte sich in den nächsten Jahren doch noch einiges tun. Da müssen wir jungen Menschen aber auch sagen, okay, hier gibt es Leute, die Verantwortung übernehmen wollen. Wir wollen auch in die Politik und wir wollen auch Zukunft mitgestalten.
Du hast gerade einfach gesagt, das können wir nicht so stehen lassen. Und zwar, du hast gesagt, das Paradebeispiel Österreich. Und da will ich dich auch fragen, was genau macht Österreich zu einem Paradebeispiel? Weil wir bekommen immer wieder News von Kurz dort. Und der ist ja auch in den letzten Monaten stark in der Kritik gewesen wegen seiner ganzen Aktion. Deswegen kannst du uns aufklären, was für dich das als Paradebeispiel macht.
Paradebeispiel würde ich in dem Bezug sagen, dass da einfach Leute mutig waren, jemand so Junges einfach auch hinzustellen und sagen, ja, das ist jemand, der Politik für eine ganze Bevölkerung machen kann. Natürlich ist Österreich ein kleineres Land, als es Deutschland ist. Und wahrscheinlich würde man nicht unbedingt in Deutschland jetzt einen Kanzler, Kandidaten, der jetzt an die 30 ist, beziehungsweise der 30 ist, aufstellen. Aber man kann dort auch lernen, dass es sich lohnen kann, ja, junge Leute aufzustellen, weil er konnte ja doch durchaus auch im internationalen Parkett überzeugen und ja, wurde nicht nur als der kleine Schuljunge aus Österreich wahrgenommen, sondern auch als gestandener Politiker. Wie man jetzt politisch zu ihm steht, ich glaube, da gibt es natürlich immer Sachen, die gerade in Österreich, was noch ein ganz, ganz eigenes politisches, ja, einen ganz, ganz eigenen politischen Charme in Anführungszeichen hat. Da kann man wahrscheinlich viel drüber diskutieren, auch wie Regierungen da zusammengekommen sind. Aber ich glaube, Paradebeispiel in dem Sinne auch, dass man sieht, okay, junge Leute sind da in Österreich auf jeden Fall auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und die schaffen es sogar auch, ja, Bundeskanzler da zu werden.
Das ist auch, wenn wir dann wieder wieder den Blick auf Deutschland richten, da ist ja auch schwer zu sagen, die eine Politik, weil natürlich, es gibt die Bundesregierung, aber es ist ja von der Bundesregierung bis hin zur Kommunalpolitik ja alles dann nochmal geregelt in einzelnen Verbänden oder Gremien oder eben dann eben Tagen, also in Anführungszeichen, ihr wisst, wie es meint, Landtag, Bundestag, so etwas. Deswegen ist ja da dann auch schwer dann zu denken, wo man anfangen kann. Und wo würdest du dann als Politikwissenschaftlerin sagen, wenn sich jetzt Personen jeglichen Alters für Politik interessieren und wirklich aktiv mitmachen wollen, wo sollten Sie anfangen?
Ich glaube, Politik kann man überall machen. Also man muss Politik, glaube ich, nicht nur so verstehen, dass man das in einer Partei machen kann, sondern Politik macht man ja sogar schon in einem Kirchenvorstand zum Beispiel oder in anderen Vorständen, wo man sagt, man engagiert sich. Selbst Gewerkschaften verfolgen ja eine politische Agenda. Das muss man sich vielleicht deutlich machen, dass man sagt, okay, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe mich jetzt noch nie mit Politik beschäftigt, ich will jetzt sofort in den Bundestag. Das wird vielleicht eher schwierig. Deswegen sollte man gucken, wo kann man vielleicht vor der Haustür anfangen? Wo kann man die kleinen Probleme auch erstmal lösen? Wo kann man auch ja Prozesse erstmal kennenlernen? Zum Beispiel in der Kommunalpolitik, du hast es angesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind auch super viele junge Leute. Und da kann man erst Erfahrungen sammeln, zum Beispiel neben der Schule, neben dem Studium, neben der Arbeit. Da natürlich ein Bundestags- oder auch ein Landtagsabgeordneter, das sind ja Vollzeitjobs. Das muss man auch wollen auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht manchmal auch denkt, Bundestagsabgeordneter zu sein oder auch Minister zu sein, weil man ja doch auch von der Bevölkerung durchaus viel Hass mittlerweile als Politiker abbekommt. Und ich glaube, wenn man da in der Kommunalpolitik anfängt, kann man sich auch erstmal an Themen rantasten und sagen, okay, wo ist mein Steckenpferd? Wo möchte ich mich auch mit beschäftigen? Also wo manche Leute vielleicht auch sagen, hey, in der Kommunalpolitik ist mir das Thema Sport super wichtig, irgendwie auch Sportvereine etc. Das kann man dann auch irgendwie so seine Themen auch finden und die im Kleinen so ein bisschen beackern. Da muss man nicht immer sofort dran denken, in den Bundestag einzuziehen, weil Politik, die stattfindet und die wichtig ist, ist vor allen Dingen auch die Politik, die vor der Haustür stattfindet. Also wenn man selbst dran denkt, gerade junge Leute, zum Beispiel Schulen, wenn irgendwie eine Schule saniert werden soll. Das ist ein kommunalpolitisches Thema, dass man sagt, okay, wir wollen neue Klos haben auf der Schule, bitte soll hier irgendjemand was tun. Und da kann sich Politik einsetzen. In der Schule zum Beispiel ja auch irgendwie über was mit Schülersprecherinnen oder sonst was. Also da ist man ja schon ganz nah dran. Und gerade auch viele neue Bewegungen, die es ja auch gibt, die zeigen ja auch, dass Politik mittlerweile nicht nur, ja, sage ich mal, in Formen gegossen ist, die parteipolitisch sind, sondern dass es vielfältige Wege gibt, sich politisch zu engagieren und sich auch politisch eine Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
Wir wollen ja auch mit dem Fokus auf junge Politik hier reden. Und da ist ja auch ein Punkt, der eigentlich sehr stark mit der Politik immer verbunden ist, ist ja die Bürokratie. Und das ist eine These von mir, und zwar, Bürokratie wird immer älter, weswegen die jüngere Bevölkerung immer mehr abgeschreckt davon wird, also grundsätzlich da sich ranzutrauen. Aber wie würdest du das erstmal sehen, bevor ich dann weiter auf dieser These elaboriere?
Ich glaube einfach, dass wir Bürokratie in der Schule nicht lernen und deswegen vielleicht auch deswegen einfach Probleme haben, weil wir uns da gar nicht so richtig einfinden können, ne? Also bestes Beispiel ist ja immer so, wenn man das erste Mal arbeitet, vor allen Dingen, wenn man freiberuflich arbeitet, was ja viele Journalisten auch tun, dann merkt man, okay, man muss eine Steuererklärung machen, okay, wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Und da kriegt man eigentlich schon irgendwie Bürokratieangst und denkt sich so, oh, ich habe ja schon Schweißausbrüche, wenn ich an meine Steuererklärungen denke. Wie soll ich denn irgendwie, ja, irgendwie im Ministerium oder in der Politik arbeiten, wo es noch viel, viel mehr Anträge und noch viel, viel, viel mehr irgendwie Seiten zu lesen gibt? Und ich glaube, das schreckt auch so ein bisschen Leute vielleicht wirklich ab. Aber ich glaube, man kann alles lernen und es gibt genügend Leute, die es auch einem beibringen wollen. Und Leute, die jetzt in der Politik sind oder die im Ministerium zum Beispiel auch arbeiten, die haben das ja auch irgendwann gelernt. Also die haben das ja nicht irgendwie, keine Ahnung, mit der Muttermilch aufgezogen, sondern die haben das auch im Laufe ihres Berufslebens gelernt. Und klar, da sind manchmal manche Dinge, wo man nicht so ganz versteht, zum Beispiel, wenn irgendwelche Anträge oder sowas vielleicht auch in der Politik eingereicht werden, warum Prozesse so sind, wie sie sind. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit eben auch jeder nachvollziehen kann, okay, das ist ja auch gut gelaufen. Und das macht ja auch eine Demokratie aus, dass man das nachvollziehen kann. Und deswegen findet, glaube ich, manchmal auch so, also haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, dass es so eine Überbürokratisierung ist in dem ganzen Prozess, aber dass diese Bürokratie ja auch ganz, ganz wichtig ist, um Dinge nachvollziehen zu können. Also wenn irgendwie ein Gesetz beschlossen wird, dann ist es uns ja schon auch wichtig, als Bürger zu wissen, ja, wie ist das entstanden, wo kommt das eigentlich her, wer hatte die Idee dazu und wie ist es genau ausgestaltet? Also da wollen wir ja auch bis ins Kleinste wissen, wie was ist. Also ich glaube, gerade in dieser Pandemiezeit waren ja ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, warum ist das denn jetzt so, dass man da jetzt die Maske tragen muss und da wiederum nicht? Warum sind die Regeln so, wie sie sind? Und ich glaube, da ist Bürokratie auch irgendwie vielleicht wichtig, um die Regeln auch irgendwie festzusetzen und sie auch zu erklären. Und ich glaube, hier muss man vielleicht auch ansetzen und sagen, hier kann man vielleicht noch ein bisschen was tun, Bürokratie zu erklären und Bürokratie vielleicht zu vereinfachen. Aber ich glaube, da ist das Thema Digitalisierung auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn man drauf zugreifen kann, auf die Bürokratie, dann wird sie natürlich auch verständlicher.
Ja, du hast da gerade sehr viele Punkte gesagt, die wir dann gleich besprechen können. Und erstmal, was du da auch gemeint hast mit in der Pandemie, dass auch viele sich laut gemacht haben und fragen wollten, wie es zu diesem Gesetz kam. Das ist ja auch die Sache, nur weil etwas laut ist, spiegelt es ja nicht die Mehrheit wider. Also es kann ja auch sein, dass jetzt zum Beispiel in der Pandemie, bleiben wir bei dem Beispiel, da haben sich ja meistens die Corona-LeugnerInnen laut gemacht und gegen den Lockdown und alles entschieden, aber dann war halt, ja, okay, das sind halt 20.000, aber dann sind halt immer noch 80 Millionen, die sagen, ja, okay, wir bleiben drinnen. Und da ist dann halt auch wieder, das spiegelt nicht die gesamte Gesellschaft wider. Und dann ist ja auch mit den ganzen Gesetzen, ist dann schwer immer ein, wie soll man sagen, Gefühlsspektrum, nenne ich es mal, darzustellen, wie es eigentlich dann wirklich die Reaktion auf so etwas ist.
Absolut. Also ich glaube, viele Leute hatten natürlich jetzt auch so ein bisschen Angst gehabt und wahrscheinlich haben sie sich auch selbst so in Frage gestellt, die gehen da auf die Straße. Bin ich hier jetzt irgendwie vielleicht nicht richtig? Sollte ich vielleicht auch überlegen, ob die Regierung hier irgendwas Böses macht oder nicht? Ich glaube, das haben sich bestimmt einige Leute auch gedacht in dieser Zeit, weil sie diese Bilder ja auch gesehen haben. Und deswegen sind ja hier auch Medien ganz, ganz wichtig, um Dinge einzuordnen, um zu erklären. Deswegen bleibt irgendwie die Ja, dann bleiben die Medien auch ein ganz, ganz wichtiger einfach Keeper, der einfach schaut, okay, wie kann man Dinge einfach auch erklären, wie kann man die Gesetze, wie kann man die Bürokratie, wie kann man die Regeln erklären. Und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Deutschen, das ergeben ja dann auch immer Umfragen, da bin ich ja als Politikwissenschaftlerin auch immer ganz stark dafür, dass man Umfragen macht, bewiesen, dass die meisten Leute mit der Corona-Politik, die gemacht worden ist in Deutschland, eigentlich größtenteils auch zufrieden waren. Natürlich ist diese Zeit auch eine sehr, sehr emotionale Zeit gewesen. Und wenn Emotionen mitspielen, dann ist es halt auch manchmal vielleicht auch ein bisschen schwierig, gewisse Dinge anzunehmen. Aber ich glaube, im größten Teil sind wir gut durch diese Pandemie gekommen und können uns eigentlich auch glücklich schätzen, mit den, ja, mit den Möglichkeiten und auch mit den Absicherungen, die wir hier in Deutschland haben. Das haben andere Länder nicht. Also, wenn man an sowas wie Kurzarbeitergeld denkt oder sonst was, das gibt es in anderen Ländern nicht. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen stolz sein, in Deutschland zu leben.
Weil ich will da auch noch kurz dranhängen, die Rolle der Medien aktuell. Da muss ich jetzt einen kurzen Rant ablassen, weil ich ja selber passionierter Journalist bin. Wenn dann irgendwer kommt und dann meint, Corona ist gelogen oder die ganze Scheiße, Chips und sowas, und mir wirklich als Quelle einen Facebook-Post hinstellt und ich schon an der URL sehe, der heißt irgendwie dann Uschis Blog und er denkt, das ist eine seriöse Quelle, dann könnte ich einfach kotzen. Dann denke ich mir aber so, okay, jetzt wirst du mal ein paar Wörter hören, die du seit Ewigkeit nicht mehr gehört hast. Lernt man auf dem Schulhof meistens.
Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatz und das ist, glaube ich, das, was auch in Schulen absolut fehlt, nämlich Medienkompetenz. Und dafür ja, muss man auch mehr tun. Und das, wenn man wieder zurück zum Thema junge Politik kommt, dafür kann man sich als junger Politiker ja auch einsetzen und sagen, okay, Schulbildung, mehr Medienkompetenz bei den Leuten, dass die Leute unterscheiden können, was sind Fakten und was ist Fake einfach auch. Gerade in der jetzigen Zeit, wo eben auch Fake News einfach auch angesetzt werden, um politische Meinungen ja auch ja zu lenken und Leute zu verunsichern. Also nicht jeder, und da mache ich auch überhaupt niemandem einen Vorwurf, ist immer total top informiert und weiß, wie er sich wo informieren kann. Aber ich glaube, dass man den Leuten sagt, okay, und ihr müsst das unterscheiden können, wo ihr irgendwie angelogen oder manipuliert werdet und wo ihr wirklich Fakten habt, die ihr prüfen könnt, auch selbst. Das muss man den Leuten beibringen. Und das ist so ein, glaube ich, politisches Projekt, was sich viele junge Leute auch ja einfach anziehen können als Thema und sagen, okay, das ist wichtig. Also wenn ich jetzt kandidieren würde für irgendein Amt, wo man das auch entscheiden könnte und verbessern könnte, wäre das ein Thema, was mir unheimlich wichtig wäre, nämlich Medienkompetenz, gerade durch die sozialen Netzwerke natürlich auch. Du hast es eben gerade gesagt, Quelle Facebook-Post. Sieht man halt auch, dass da auch so ein bisschen, ja, die Leute nicht mehr so feinfühlig für die Themen sind, dass sie halt sagen, was in der Zeitung steht oder was im Fernsehen bei ZDF oder ARD oder sonst so berichtet wird, das ist falsch. Ich glaube lieber, keine Ahnung, KenFM oder wie die ganzen selbsternannten Journalisten in den Telegram-Gruppen heißen, dann muss man auch sagen, okay, hier muss man ansetzen und sagen, okay, prüft mal, warum der das sagt, warum möchte der euch manipulieren und warum glaubt ihr eher einer Person als ein Medienunternehmen, wo mehr als eine Person entscheidet, was im Fernsehen abends zu sehen ist.
Ja, und dann würde ich auch wieder zum Glück, also gut, dass du es gesagt hast, weil jetzt können wir dann wieder zurück auf das Thema junge Politik hingehen. Und da will ich dann auch jetzt darüber sprechen, ob junge Menschen in Deutschland genügend repräsentiert sind in der Politik, weil das ist ja auch jetzt zum Aufnahmezeitpunkt in den letzten Wochen sehr stark thematisiert worden, dass in den ganzen Corona-Hilfspaketen, Corona-Maßnahmen und auch in neuen Gesetzesbeschlüssen Studierende nicht wirklich berücksichtigt wurden. Also dass Studierende in den letzten 1,5 Jahren stark gelitten haben, ohne jetzt einen besonderen Rückhalt zu bekommen. Also es gab, klar, ich weiß das auch von meiner Studienzeit, dass da jetzt eben gewisse, wie soll man sagen, Erleichterungen kamen. Also sowas wie zum Beispiel BAföG wurde ein bisschen leichter rausgegeben oder dann, dass hier man viel mehr bei den Fristen ein bisschen mehr Aufschub bekommen hat. Aber wo gesagt wurde, okay, wir helfen euch, wir fangen euch auf. Da kann ich verstehen, wenn dann junge Menschen sagen, wo sind wir in diesen ganzen Ansprachen? Wo sind wir in diesen ganzen Beschlüssen? Und wie hast du das aber wahrgenommen in den letzten 1,5 Jahren, wie sich junge Menschen in der Politik repräsentiert gefühlt haben?
Das ist, glaube ich, ein sehr vielschichtiges Thema. Man muss nämlich sich nämlich auch fragen, ob nur junge Leute repräsentieren können. Ne? Das ist ja so die Frage, wenn man jetzt nicht mal fernab von der Pandemie, das ist ja auch ein Ausnahmezustand. Also kann nicht auch ein 60-jähriger Mann die Generation der, keine Ahnung, 20- bis 30-Jährigen ja, repräsentieren, in dem Sinne, dass er sagt, okay, ich setze mich für die Themen ein. Und ich glaube, da ist was ganz, ganz Wichtiges. Und das hat wieder was mit Kommunikation zu tun, nämlich mit Bürgerkommunikation, dass ich glaube, dass auch ein, ja, ein Bundestagsabgeordneter, der vielleicht jetzt 60 ist, sich aber für Belange der Studierenden einsetzen kann. Und ich glaube, das ist kein grundlegendes Problem in Politik. Natürlich können junge Leute, die dann näher dran sind, ihre Themen stärker einbringen, weil man natürlich immer aus seiner eigenen Warte Themen bewertet. Das heißt, junge Leute haben jetzt sagen vielleicht auch, wir sind benachteiligt worden und sehen in dieser Corona-Pandemie nicht noch das Ganze, was dahinter steckt. Also wo gibt es vielleicht auch noch Leute, die ja vielleicht nicht das bekommen haben, was sie sich selbst gewünscht hätten oder sonst was. Aber ich glaube, Politik hat das ja auch in den letzten Wochen zugegeben, dass vielleicht so die junge Generation, die Studierenden, vielleicht nicht immer gleich als erstes bedacht worden sind, dass sie in so einer Kette vielleicht eher hinten dran sind. Warum? Warum hat man das gedacht? Einerseits, weil man natürlich, wenn man Entscheidungen getroffen hat in der Corona-Pandemie, vor allen Dingen an die in Anführungszeichen schwachen Gruppen erstmal gedacht hatte. Und da hat man die jungen Leute einfach nicht eingerechnet. Da hat man nicht gesagt, ja, junge Leute sind schwach, sondern die werden, ja, die stecken sich wahrscheinlich eher weniger an. Davon ist man ausgegangen. Und die kommen vielleicht auch wieder einfacher ins Leben zurück, weil es natürlich für einen jungen Menschen vielleicht auch einfacher ist, sich umzuorientieren oder sonst irgendwas. Und ich glaube, dass es in Bezug vielleicht auf Studierende, die wieder zurück nach Hause ziehen mussten oder sonst was, vielleicht einfach verpasst worden ist, weil viele andere Baustellen einfach aufgeploppt worden sind, wo auch vielleicht einfach eine stärkere Lobby vielleicht auch da war, die gesagt hat, hey, wir merken hier, funktioniert es nicht richtig. Aber gerade in der Corona-Pandemie kann man natürlich auch sagen, was wieder ganz, ganz deutlich wurde, ist der ganze Gesundheitssektor, ne? Also Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwester und Krankenpflegerinnen und die sind halt auch alle nicht super toll bedacht worden in dieser Zeit. Die haben sehr, sehr viel gearbeitet und haben ja, je nachdem, wo sie arbeiten, vielleicht von ihrem Arbeitgeber dann auch nicht wirklich eine Lohnerhöhung oder sonstiges bekommen, sehr viel gearbeitet, kaum was rausbekommen. Also ich würde sagen, je nachdem, wo man natürlich immer drauf schaut, da lassen sich natürlich auch immer ja, Probleme finden. Wenn wir nochmal ein bisschen auf das Kulturthema gehen, sagen natürlich Clubbetreiber, hey, wir haben als erstes geschlossen und ob wir überhaupt dieses Jahr öffnen, das wissen wir nicht so ganz genau. Wir wissen nicht, ob wir Konkurs gehen oder so. Und die würden natürlich sagen, was haben die Studierenden eigentlich für ein Problem? Die können ja noch studieren und können BAföG oder sonst was beantragen. Und ich glaube, das ist immer auch so, aus welcher Warte man das sieht. Aber natürlich sollte das nicht heißen, dass nicht junge Menschen vor allen Dingen auch in die Politik gehen ja, sollten und da vielleicht auch besser vertreten werden sollten in der Politik. Im Zuge dessen, dass einfach junge Menschen in der Politik sind. Warum ist es wichtig, dass junge Menschen in der Politik sind? Die haben einfach andere, ja, man hat einfach eine andere Haltung, man hat manchmal auch eine andere Sozialisierung einfach erlebt. Man ist näher an den Leuten dran, weil man natürlich sich mit seinen Freunden austauscht, weil man einfach in anderen Generationen aufgewachsen ist. Das, die Schule des 60-jährigen Bundestagsabgeordneten ist eine andere, wie wenn jetzt jemand mit, ja, mit Mitte 20 Bundestagsabgeordneter wird zum Beispiel.
Da sind auch viele Punkte jetzt wieder genannt worden. Also erstmal, was mir persönlich ein Anliegen ist. Die Clubs haben tatsächlich wieder aufgemacht. Den anderen Punkt, den ich ansprechen will, weil wir haben natürlich jetzt zu viel über die Corona-Politik gesprochen, aber das war ja auch schon davor, wenn wir gehen. Also ich sage mal, innerhalb der letzten 3 Jahre ist das Politikverständnis bei jüngeren Menschen immens gestiegen und die Politikverdrossenheit entweder gesunken oder polarisierter. Also dass jetzt jüngere Menschen entweder sich sehr für Politik interessieren oder bewusst sich davon fernhalten. Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückschauen, das war ja 2018, 2019 mit dem Artikel 13, wo halt dann wirklich jüngere Menschen auf die Straßen gegangen sind und eigentlich also die Regierung bzw. Axel Voss war das ja, angefleht haben, dass sie angehört werden, wo man gemerkt hat, okay, die wollen hier in der Politik endlich mitreden. Fridays for Future natürlich ein ganz großer Punkt, wo dann eben jüngere Menschen endlich dann gehört werden wollten. Und jetzt dann, das hört sich komisch an, wenn ich sage, aber Corona war für viele ein Augenöffner, weil mittlerweile gefühlt jede Person eigentlich eine Meinung zur Politik hat. Und das jetzt dann durch alle Altersgrenzen, wo wir eigentlich sprechen können. Also ich glaube, Generationenkonflikt, darauf kommen wir dann gleich. Aber wie findest du das eigentlich jetzt da, also diese Bewegung, dass auch jüngere Menschen polarisierter zur Politik stehen, also entweder sehr stark eine Meinung haben oder sich bewusst davon distanzieren?
Ich glaube, dass sich manche Leute nicht mit Politik beschäftigen wollen. Das gab es schon immer. Ich würde nicht sagen, dass irgendwelche Generationen politischer waren als andere. Ich glaube, selbst bei sowas wie der 68er-Bewegung, da gab es auch in den 68ern Leute, die sich gesagt haben, was machen diese komischen Hippies da auf der Straße eigentlich? Interessiere mich da gar nichts, gar nicht dafür. Ich glaube aber einfach, dass auch die sozialen Medien dazu beitragen, dass Themen als Politik wahrgenommen werden. Du hast ein paar Dinge angesprochen, aber vor allen Dingen der Klimawandel. Dass es angefangen hat, dass sich ein junges Mädchen auf die Straße gesetzt hat und gesagt hat, okay, ich demonstriere jetzt hier, der Klimawandel steht eigentlich hier direkt vor unserer Tür. Wir merken es ja irgendwie selbst an den Temperaturen, die um uns herum sind, dass das halt irgendwie nicht ein Thema ist, das man leugnen kann. Und ich glaube, durch die sozialen Medien haben viele junge Leute gemerkt, hey, ich habe den Gedanken auch mal gehabt, da sind noch andere Leute. Und ich glaube, so bilden sich halt auch dann eher politische Meinungen durch. Und ich glaube auch, dass vielleicht mittlerweile in Schulen da auch ein bisschen freier gedacht wird, wie das vielleicht früher der Fall war. Da wurde Politik immer das ja, für die großen Leute gedacht. Also ich als junge Frau natürlich auch. Politik war ja viele Jahre lang, wenn man an die Anfänge der Bundesregierung schaut, doch war eine Männerdomäne, ne? Also eine junge Frau. Da muss man schon gar nicht dran denken, aber Frauen in der Politik, die wurden ja schon irgendwie belächelt auch. Und ich glaube, das wandelt sich langsam. Also ich würde nicht sagen, dass das ganz weg ist, aber das trägt natürlich auch dabei dazu bei, dass sich Politik öffnet in verschiedene Richtungen. Und du hast gesagt, Fridays for Future. Ich glaube, viele ältere Generationen oder die ältere Generation hat oft gesagt, okay, die wollen doch nur schulfrei haben und deswegen gehen die auf die Straße. Aber ich glaube, für viele junge Menschen war das auch einfach zu sehen, boah, da haben Leute die gleiche Meinung wie ich. Da können wir ein Thema vielleicht auch voranbringen. Und was man auch sagen muss, das ist ein junger Protest, der zum ersten Mal wirklich auch von Politik richtig gehört worden ist. Also hier in Deutschland wurden die Jugendvertreter wahrgenommen, ne? Also Politiker haben sich getroffen und gesagt, hey, erzählt mal, was ihr eigentlich meint. Und da sind wir wieder bei der Bürgerkommunikation, weil ich ja der große Freund von Kommunikation bin natürlich auch, dass das immer das Wichtigste ist und dass sich dadurch eben auch viel gewandelt hat, dass man politischer auch geworden ist, weil man halt auch Informationen viel, viel einfacher bekommt. Also früher hat man Informationen über Politik irgendwie abends aus der Tagesschau oder aus den Tagesthemen oder von heute oder sonst was bekommen oder aus der Zeitung. Und mittlerweile sind Nachrichten einfach auch im jungen Format einfach da. Also gerade die Öffentlich-Rechtlichen machen ja auch Nachrichtenangebote auf ja, Instagram. Und da sieht man einfach, hier werden Sachen ganz anders erklärt, auch zielgruppengerecht. Also bei manchen ja, Gesetzen, die beschlossen werden, da stockt man ja schon über dem Namen und es braucht Erklärung. Und die Erklärung, die ist, glaube ich, mittlerweile einfach da über die sozialen Medien. Und ich glaube auch, dass es auch ein Zeichen der Zeit einfach ist durch Corona, dass Leute da vielleicht auch gedacht haben, okay, ich will wissen, wie solche Sachen entstehen, wie Entscheidungen getroffen werden, die mich einfach auch betreffen. Also sowas wie die Maskenpflicht. Wie kommt sowas überhaupt zustande? Und wenn man sich, also als Politikwissenschaftlerin kann ich nur sagen, wenn man sich einmal mit Politik beschäftigt hat, dann reizt das einen natürlich auch sehr. Und dann möchte man wissen, okay, wie werden Gesetze beschlossen? Wer kann überhaupt so ein Gesetz in den Bundestag einbringen? Macht das immer nur die Regierung? Können das auch Abgeordnete? Oder kann ich das vielleicht auch als einfacher Bürger machen? Ich glaube, so entsteht dann auch Interesse an Politik. Und nochmal zum Thema Polarisierung zurück. Ich glaube, das gab es schon immer, dass manche Leute total politisch waren und dann auch gesagt haben, okay, ich mache hier so eine parteipolitische Ochsentour, fange mit 14 an, mich kommunalpolitisch zu engagieren und hoffe irgendwann vielleicht beim Ministeramt rauszukommen. Und dass auch Leute sagt, die sagen, oh Gott, wie kannst du deine Freizeit nur damit verbringen, dich, keine Ahnung, in der Kommunalpolitik zu beschäftigen? Denn das stimmt halt auch, Politik braucht einfach auch Zeit und die muss man sich dafür auch nehmen.
Und du hast ja auch angesprochen, die Bürgerkommunikation, das ist ja was ganz Wichtiges. Und zwar, das habe ich auch gemerkt, dass viele PolitikerInnen und Parteien eigentlich ein One-Way-Kanal führen, wenn es um Kommunikation geht. Also sie hauen die Informationen, die Ansagen oder Pressemitteilungen raus, sei es jetzt eben durch Ansprachen oder Social Media, aber nicht, sie sind nicht wirklich auf den Druckkanal bedacht. Also jetzt das Beispiel Social Media, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, also viele PolitikerInnen haben mir Social Media Beauftragte, die sind nicht wirklich auf Kommunikation bedacht. Also, dass sie auf jeden Tweet, auf jeden Kommentar eine Antwort geben. Und da ist dann ja auch das Problem, dann fühlen sich halt viele einfach nicht gehört. Also, genau dieses Gefühl, ich fühle mich nicht gehört, löst bei vielen einfach so eine Unmut aus, wo man jetzt auch gesehen hat, was das alles dann bringen kann. Aber ja, wie du es ja auch dann gesagt hast, darauf will ich auch nochmal zurück dann, eben wie wichtig Social Media dann auch in dem Bereich ist, vor allem jetzt für uns junge Menschen.
Politik hat sich weiterentwickelt. Also bestes Beispiel, in den 90er Jahren gab es Regelungen, auch vor allen Dingen, die ziemlich frauenfeindlich waren noch, die sich heute keiner mehr vorstellen kann und die sich heute außer einer Partei am rechten Rand auch nicht mehr traut auszusprechen. Und da hat sich Politik auch weiterentwickelt. Und ja, genau.
Ja, bestes Beispiel, wie sich alles gewandelt hat. Ihr könnt in eurem Podcast-Feed die großartige Folge mit Alice Westphal zum Thema Gewalt gegen Frauen hören, das Interview, das ich geführt habe. Und da war es auch, dass sie in den 80ern oder 90ern war es, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, sie wurde schuldig gesprochen von ihrem Ehemann für die Scheidung, weil sie ihren ehelichen Pflichten nicht nachgekommen ist. Also im Grunde, der Mann hat gemeint, wir haben zu wenig Sex, ich will mich jetzt scheiden lassen, und Alice wurde schuldig gesprochen. Und das sagt halt, dass das hier zum Glück jetzt nicht mehr gibt, dass dieses Gesetz jetzt entfernt wurde, dass halt schon ein Wandel stattfindet. Aber ich bin der Meinung, es kann noch viel mehr getan werden. Und da will ich mal kurz ein Experiment mit dir machen, beziehungsweise ein Gedankenexperiment. Wir beide können jetzt ein Gesetz pitchen, was auch wirklich ins Grundgesetz schafft. Nicht in irgendeine Landesverfassung, sondern wirklich ins Grundgesetz. Was würdest du da reintun?
Natürlich ist es immer ein bisschen schwierig, das Grundgesetz zu ändern, weil da braucht man eine große Mehrheit für. Ich muss mal kurz überlegen, was ein Gesetz wäre, was mir wichtig wäre, was man reinbringen müsste. Da stellst du mir eine Frage, wo ich, glaube ich, länger drüber nachdenken muss. Was will ich für ein Gesetz reinbringen? Mir ist ja das Thema Bildung auch sehr, sehr wichtig, ne? Und ich sehe halt einfach, dass in der Schule oder in den unterschiedlichen, ja, in den unterschiedlichen, ja, Ländern auch Bildung immer ganz, ganz unterschiedlich ist. Und was mir, glaube ich, ein wichtiges Anliegen wäre, dass es auch irgendwie gesetzlich festgehalten wird, dass es einen gewissen Standard auch an politischer Bildung innerhalb von Schulen gibt. Weil ich glaube, wir haben alle sehr, sehr unterschiedliche ja, politikwissenschaftliche oder beziehungsweise Politik und Wirtschaft. Manche hatten es in der Schule, andere hatten es überhaupt nicht. Andere hatten super Geschichtsunterricht, andere konnten ihn abwählen. Und ich glaube, es ist total wichtig, um Politik und auch um, ja, um Zusammenhänge zu verstehen, dass man einerseits weiß, okay, was ist hier geschichtlich gelaufen, was ist auch geschichtlich hier in Deutschland gelaufen. Also wenn wir in unsere Vergangenheit blicken, auch in die neuere Geschichte ja gerade, da ist es wichtig, dass wir auch wissen, dass jeder Deutsche auch weiß, was ist hier passiert. Das wäre vielleicht so was, was ich mir wünschen würde und was ich als Gesetz reinbringen würde, dass es eine gewisse politische Bildung für jeden Bürger einfach auch gibt und dass das auch immer gefestigt wird. Natürlich gibt es politische Bildung von vielen ja, Stiftungen und Organisationen, die ganz, ganz tolle Arbeit machen. Aber es gibt ja keine gewisse Verpflichtung, sich politisch zu bilden. Und ich glaube, in die Schule müssen wir alle gehen. Da ist es vielleicht ganz gut angebracht, dass man da auch einfach eine politische Bildung ja auch ein Feingefühl bekommt. Und ich glaube, wenn man mal verstanden hat, wie Geschichte sich entwickelt hat, wie sich Politik, also Geschichte ist ja Politik sozusagen von gestern, versteht man auch, wie man Politik morgen machen kann. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und das wäre vielleicht ein Gesetz, was ich auf jeden Fall noch stärker reinbringen würde. Einfach eine politische Bildung für jeden Bürger.
Ich finde, das hast du echt schön gesagt. Also, weil bei dir habe ich jetzt gemerkt, du bist wirklich da mit einem Drive hinter diesem Gesetzespitch gewesen. Und da komme ich mir jetzt ein bisschen blöd vor, weil mein Gesetzespitch wäre gewesen, es sollte wirklich im Grundgesetz einfach verankert sein, dass jeder Bürger, jede Bürgerin gutes Internet bekommt.
Naja, gutes Internet, das ist ja auch irgendwie ein wichtiger Aspekt, um sich politisch bilden zu können, ne? Also, wenn ich abgehangen bin, irgendwie, weil ich auf dem Land bin und dann irgendwie nicht an ja, digitalen Projekten oder auch an, ja, an Medienbildung teilnehmen kann, ne? Also, viele Menschen haben heutzutage gar kein Radio mehr und haben auch kein Fernsehen mehr und eine Tageszeitung ist auch nicht abonniert. Woher bekommen Sie Bildung? Aus dem Internet. Also wo bekommen Sie Nachrichten? Woher wissen Sie, welche Entwicklungen gibt? Und deswegen ist, glaube ich, Internet auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man auch ins Grundgesetz aufnehmen könnte. Also das ist, würde ich sagen, das ist keine dumme Idee, sondern das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der vielleicht meine Gesetzesidee sogar auch unterstützt.
Also auch auf deinem Gesetzespitch aufbauend, auf deiner Gesetzesidee. Ich finde aber auch, die schulische Ausbildung, die schulische Lehre sollte erneuert werden, weil das habe ich auch gemerkt, vor allem jetzt bei meinem kleinen Bruder oder auch jetzt, wenn ich vor 10 Jahren zurückdenke, als ich noch da in, keine Ahnung, siebten, achten Klasse war. Ihr könnt euch ausrechnen, wie alt ich da bin. Also da habe ich gemerkt, die ist viel zu veraltet. Also sei es jetzt der Geschichtsunterricht, der hört irgendwann auf, so in den frühen 2000er, vielleicht sogar Ende der 90er. Was dann als Politik angeht, dann fehlen einfach mal 20 Jahre. Aber was so andere Themen angeht, die werden einfach gar nicht behandelt. Also weil das ja auch ein großes Thema in den USA. Und ich finde, und ich finde, diese Diskussion sollte auch in Deutschland geführt werden, was jetzt zum Beispiel über rassistische Geschichte oder LGBTQI-Plus-Geschichte angeht, dass das auch jetzt in Deutschland eingeführt werden sollte. Dass da nicht irgendwie gesagt wurde, informiert euch selber, sondern dass das Teil des Schulprogramms ist.
Ja, das ist einfach eine Gesellschaftskunde, ne? Und dann sind wir ja schon fast wieder bei dem Thema vom Anfang, nämlich Medienkompetenz. Das sollte dann auch Teil des Ganzen sein. Okay, wie kann ich Geschichte verstehen? Weil natürlich wird auch von manchen Menschen Geschichte genutzt, um Tatsachen zu verdrehen, ne? Und wenn jemand so ganz tolle Zahlen hintereinander bringt und das als Belege, gefühlte Belege anbringt, dann denkt man so, das ist vielleicht ganz schlau, was der sagt, weil er einfach so, ja, mit ein paar Sachen hantiert, wo man denkt, so, davon habe ich jetzt keine Ahnung genau, vielleicht hat er ja doch recht. Dass man da vielleicht auch einfach ansetzen muss, so Geschichte, Politik und Medienkompetenz, das alles spielt zusammen, vielleicht zu einer, ja, gesellschaftlichen Bildung auch einfach. Was bedeutet es, wie kommen Gesetze zustande, wie entstehen Medien, dass man vielleicht auch mal lernt, wenn man die Medien immer kritisiert, dass da nicht irgendwie gewürfelt wird, welche Themen dann abends in der Tagesschau oder sonst wo oder bei Heute zu sehen sind oder in sonstigen Nachrichtenformaten, sondern dass da Menschen sind, die abwägen, die ja auch sagen, okay, es gibt den und den Punkt und nach dem gehen wir. Was haben wir für eine Aktualität? Was haben wir für eine Relevanz? Und das sind lauter Aspekte, glaube ich, die man vielleicht auch einfach erlernen muss. Und ja, hier ist Schule und hier ist Bildung auf jeden Fall gefragt.
Ja, und da auch wegen der Medienkompetenz, das ist auch die Sache, es gibt nicht die einen Medien, sondern ich glaube, es ist ja eigentlich, je nach Quelle kann man eine andere Sichtweise auf ein Thema bekommen. Ist eigentlich wirklich der Blickwinkel. Bestes Beispiel, ich verliere 10 Euro und dann ist je nachdem, wie diese Story erzählt wird, Adriano verliert 10 Euro oder Passantin auf der Straße findet 10 Euro. Das ist ja dann auch die Sache, wie geht man mit verschiedenen Quellen um und dann auch, dass dann auch wirklich dann beigebracht werden sollte, dass das meinungshelfend, aber nicht meinungsbildend sein sollte. Also, weil ich habe das auch sehr oft gesehen, vor allem das war 2016 rund um die US-Wahl zwischen Trump und Clinton, dass dann viele einfach ein Video gesehen haben und diese Meinung eins zu eins übernommen haben, anstatt sich dann wirklich eine Meinung darüber zu bilden. Und das ist dann auch wieder die Medienkompetenz, dass man eben schaut, wie suche ich mir Quellen draus oder wie benutze ich dann eben Quellen, um meine eigene Meinung zu bilden.
Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, ich glaube, mit Quellen umzugehen, das lernen viele Menschen, die Geschichte studieren und Historiker sind im Studium. Aber das sollte schon in der Schule gelernt sein. Also, dass man sieht, okay, wenn man sich eine Internetseite durchklickt, dass man guckt, okay, gibt es ein Impressum und wer steht denn da im Impressum drinne? Und ich glaube, die Angriffe von außen auf Deutschland und auch auf eine, ja, sagen wir mal, westliche Lebensart und Weise, die werden von verschiedenen Seiten auch immer stärker. Also das sieht man auch an gewissen Medien, die versuchen, hier in Deutschland ja auch Fuß zu fassen.
Ich bin ehrlich, ich finde keine gute Überleitung, deswegen muss ich hier so einen kleinen Hardcut machen. Und zwar, das war es ja das erste Thema, junge Politik. Und wir haben eigentlich so viele Themen aufgemacht, wo wir eigentlich 5 Folgen füllen konnten. Aber ich will ja auch zum nächsten Thema überleiten, weil ich weiß, das ist neben Politik deine große Leidenschaft. Deswegen an all da draußen, sorry, wenn wir jetzt das erste Thema junge Politik etwas schnell abgehandelt haben. Denn jetzt kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, und zwar Italien.
Genau, Italien. Italien ist meine große Liebe, muss ich dazu sagen. Ich habe, genau, du hast es schon eben am Anfang erzählt, ich habe nicht nur Politikwissenschaft studiert, sondern auch italienische Philologie. Das heißt, die Kunde um Italien rum, also um die ganze kulturwissenschaftlichen, sprachlichen Dinge, das habe ich im Studium gemacht und habe auch Aufenthalt in Italien gehabt und konnte dadurch auch ein Land entdecken, was, würde ich sagen, in Sachen Politik und junge Politik noch viel, viel schlechter aufgestellt ist als wir hier in Deutschland. Da haben wir junge Menschen wirklich große Chancen in Deutschland im Vergleich zu Italien, wo doch auch sehr festgefahrene Dinge sind.
Weil bevor wir jetzt gleich dann da reingehen, will ich dich etwas fragen. Und zwar, du hast ja auch gesagt, du hast die Sprache Italiens kennengelernt. Und ich als jemand, der halt, wie soll ich sagen, viele Teile der Sprache einfach nicht versteht, weil da gefühlt jedes Dorf einen anderen Dialekt hat. Wie viel davon kannst du eigentlich? Also kannst du das in Anführungszeichen Hochitalienisch oder wirklich hast du dir dann auch mal angeschaut, wie schlimm eigentlich gewisse Dialekte sind? Weil da habe ich jetzt gleich eine Story dazu, deswegen habe ich es extra so betitelt.
Ja, ich würde sagen, in manchen Bereichen in Italien verstehe ich wahrscheinlich auch kein einziges Wort und müsste mir auch zusammenreimen, was damit gemeint ist. Gerade in den südlichen Dialekten, da ist das ja immer sehr, sehr schwierig. Aber das ist ja im Deutschen oft auch der Fall, ne? Also, wenn jemand so auf dem tiefsten Bayern kommt, dann ist es manchmal auch ein bisschen schwer, den zu verstehen. Wenn ja zum Beispiel jemand aus Hannover, wo sie angeblich das beste Deutsch sprechen, mit jemandem, keine Ahnung, aus Schwaben oder aus Franken oder sonst was sprechen, die sagen auch so: Hä, was spricht der da eigentlich mit mir? Das ein oder andere Wort im Italienischen, was im Dialekt ist, das verstehe ich wohl, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich auch noch irgendeinen italienischen Dialekt so verstehen und sprechen könnte, wie das mit dem Hochitalienisch ist.
Ich wollte das extra sagen, weil ich kann da jetzt etwas dazu sagen, eine kleine Story. Und zwar, ich bin Deutsch, allerdings meine Mutter kommt aus Sizilien, also die Insel. Und die andere Seite meines Stammbaums, ich will das V-Wort nicht unbedingt aussprechen, da merkt man viel über mein Familienverhältnis, kommt aus Apulien, also der Absatz vom Stiefel. Und als ich 2016 da war, habe ich mit meiner Uroma gesprochen, die halt nur Pugliese spricht. Und sie war halt von dem Typen, der in meiner Geburtsurkunde steht, und meinem kleinen Bruder unglaublich enttäuscht, weswegen sie dann irgendwann abends mal mit mir gesprochen hat und so ein bisschen sich abgelassen hat und auf Pugliesisch dann sehr ernst und sehr traurig gesprochen hat. Und mein Bruder, also der Ältere, saß hinter mir und musste das on the fly alles übersetzen, weil ich kein Pugliesisch kann. Und zwar aus dem besten Beispiel, vielleicht als Italienisch kannst du sagen, was bedeutet der Junge auf Italienisch?
Il ragazzo.
Ja, auf Pugliesisch bedeutet der Junge Stuaniu. Pugliesisch ist mehr Russisch als Italienisch gefühlt und dementsprechend konnte ich halt einfach nichts. Und deswegen war dieser Urlaub in Anführungszeichen nicht sonderlich schön. Also nicht nur, weil ich nichts verstanden habe, einfach legit.
Aber ich glaube, das ist bei vielen, ja, sage ich mal, jungen Leuten, die italienische Wurzeln haben und in Deutschland leben, dass sie vielleicht ihre Großeltern oder Urgroßeltern gar nicht mehr so richtig verstehen. Gerade wenn die zum Beispiel auch in Bergdörfern oder sowas aufgewachsen sind, wo eben dieses ganze Städtische gar nicht da ist. Wenn natürlich jemand jetzt irgendwie aus einer größeren Stadt kommt, irgendwie aus Bari oder sowas kommt, da ist das vielleicht auch ein bisschen einfacher noch, wie wenn jemand ja, eher ländlich kommt. Aber das ist vielleicht in Deutschland ähnlich. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand von Deutschland nach Italien ausgewandert ist und seine Großeltern, keine Ahnung, in Sachsen besucht, vielleicht hat dann irgendwie das Kind auch Probleme, wenn es immer nur auf Italienisch irgendwie gesprochen hat und aufgewachsen ist, die Oma in Sachsen zu verstehen. Also ich glaube, dass das auch wahrscheinlich so ein dass es Sprachbarrieren gibt, die es sozusagen in beide Seiten auch immer gibt.
Ja, das ist auch die Sache mit den verschiedenen Dialekten und Sprachbarrieren. Mein Bruder, Respekt an ihn in Sachen seinen Sprachkenntnissen, der kann instant zwischen Deutsch, Hochitalienisch, Bayerisch, Sizilienisch und Pugliesisch wechseln. Wo ich mir denke, du könntest damit was anfangen, aber du hast aber diese Sprachkenntnisse. Aber ich will dann jetzt, dann, dass wir jetzt von der Sprache mal kurz wegkommen, vielleicht kommen wir noch da wieder zurück, und will ich dich dann fragen, was ist eigentlich deine Faszination von Italien, dass du dann auch wirklich irgendwann gesagt hast, du willst da studieren, du willst die Kultur kennenlernen und dass du heute sogar dann so viel damit machst?
Ja, das ist wahrscheinlich so kindlich anerzogen. Also wir waren im Urlaub immer als Kinder im Tessin, das ist die italienische sprachliche Schweiz vor allen Dingen, und haben halt so Sprache dort erlebt und natürlich auch Musik erlebt und ja, so ein bisschen, ja, die Essenskultur, die Lebenskultur, die ja ein bisschen anders da doch auch ist als in Deutschland.
Da will ich kurz einschneiden. Und zwar, war das ein normaler Urlaub oder war das ein Elternurlaub, wo ihr dann 2 Wochen am selben Ort wart und die Eltern eigentlich nur chillen wollten und die Kinder dann sich selbst unterhalten mussten?
Bei uns war es immer ein Elternurlaub sozusagen, also von klein auf, also mit so 3 oder 4, da fährt man auch noch nicht allein in Urlaub. Genau, und dann da war das dann sozusagen immer, dass auch unsere Eltern uns natürlich dann auch dem nahegebracht haben, uns Land und Leute ja auch irgendwie vorgestellt haben. Und als Kind ist es natürlich viel, viel einfacher. Man kommt mit Kindern in Kontakt, die eine andere Sprache sprechen und merkt es eigentlich gar nicht, dass sie eine andere Sprache sprechen und nimmt dann irgendwie so ein bisschen der was auch davon auf. Also, dass man irgendwie morgens, wo entlangläuft und dann halt irgendwie ein Ciao, Bella oder sonst was hört oder dass man abends ein Buonasera gewünscht bekommt, das prägt einen vielleicht auch so ein bisschen mit. Und als ich dann die Möglichkeit irgendwann hatte, Italienisch so als dritte Fremdsprache in der Schule zu lernen, nach Französisch und Englisch, dachte ich mir, ja, bevor ich irgendwie den Theaterkurs wähle, dann will ich doch lieber irgendwie als dritte Fremdsprache den Sprachkurs. Hatte dann die Möglichkeit, dort auch dann irgendwie ins Ausland zu kommen über einen Austausch und habe dann natürlich auch irgendwie diese ja, junge Kultur kennengelernt, die es in Italien ja gibt mit der Musik und einfach auch eine ganz, ganz andere Lebenshaltung. Und ich liebe die Sprache unheimlich, weil es eine sehr melodische Sprache ist, weil ich finde, sie ist wesentlich einfacher zu lernen und zu sprechen als Französisch zum Beispiel oder aus meiner Sicht auch Spanisch. Und weil vor allen Dingen die Italiener das große Herz haben, dass wenn man nur 3 Brocken Italienisch kann, natürlich schon perfekt Italienisch spricht und das ermutigt einen natürlich dann auch irgendwie die Sprache zu erlernen. Und nicht zuletzt, das Essen in Italien ist sehr, sehr gut, aber natürlich auch ist die Landschaft super schön, also das Meer in Italien, aber auch die Seen, aber auch die Städte. Also Rom ist eine wunderschöne Stadt, Florenz ist eine sehr, sehr schöne Stadt und meine Studienstadt Padua in der Nähe von Venedig möchte ich da auch nicht vorenthalten.
Viele, viele Punkte, die ich mir sogar alle im Vorfeld notiert habe, weil ich mit dir besprechen wollte. Deswegen umso besser, dass du sie sogar jetzt genannt hast und die wir auch alle abarbeiten werden. Aber für den ersten Punkt, das hast du ja gesagt, dass Italiener sehr, wie soll ich sagen, kulant sind, wenn es um die Sprache geht, dass man nur ein paar Wörter können muss, um es zu verstehen. Und das habe ich auch gemerkt, weil, wenn ich mal normal Italienisch rede, also ich konnte es als Kind fließend, dann Scheidung der Eltern und ich habe es verlernt und irgendwie ist da unterbewusst noch das Wissen für diese italienische Sprache da. Wenn ich mal irgendwie Italienisch sprechen will und dann halt, also ich spreche Italienisch mit deutscher Grammatik einfach. Und wenn ich da mal Italienisch spreche, dann bekomme ich immer dieselbe Reaktion. Das habe ich auch schon bei anderen Menschen gemerkt, die es auf einem ähnlichen Level wie ich gesprochen habe. Die erste Reaktion ist, die andere Person flucht und dann sagt sie, okay, va bene. Und dann sagt sie einem, was man wissen wollte. Also immer so, wir haben dich verstanden, aber trotzdem fluchen wir am Anfang nochmal, um unser Unmut laut zu machen.
Ja, also ich glaube, das, was ich immer erlebt habe, so ist, dass Italiener doch auch sehr kulant sind und versuchen, mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Und Fluchen gehört im Italienischen immer dazu. Also so Wörter, ich weiß gar nicht, ob man die so offiziell sagen darf. So was.
Du kannst hier ruhig fluchen.
Wie Cazzo zum Beispiel, das ist, das würde man in Deutschland, glaube ich, nicht, wenn man es jetzt, also ich übersetze jetzt nicht, wenn man es jetzt.
Ist das italienische Wort für Schwanz.
Ja, genau, oder auch, ja, vielleicht auch mit Scheiß kann man es auch übersetzen, Kikazo, was ist denn das für ein Scheiß? Das würde man in der deutschen Sprache wahrscheinlich eher nicht sagen, da würden die Augenbrauen hochgehen. Im Italienischen ist das, ja, in den meisten Kreisen, natürlich in den gehobenen Kreisen sagt man es auch nicht, aber in den meisten Kreisen ganz normal und da wird auch oft ein Satz einfach mit, ja, Cazzo beendet. Und genau, das Fluchen gehört zum Italienischen dazu, zeigt aber ja auch, wie emotional Italiener eigentlich sind. Und das spiegelt sich ja auch wieder in der Sprache, in der Kultur nieder. Also genau, wenn man sich die Geschichte Italiens anguckt, die war doch auch immer so von Emotionen geprägt. Und ja, da geht viel in Italien.
Ja, das ist auch die Sache mit Fluchen und Emotionen, will ich kurz was erzählen. Und zwar meine Uroma, die jetzt vor ein paar Jahren verstorben ist, es hieß immer, also dass die aus Apulien, und zwar, es wurde immer gesagt, Adriano, sie ist die einzige Person, wo wir sicher sind, dass du von ihr abstammst, da brauchen wir keinen DNS-Test, weil sie ist die einzige Person auf der Welt, die mehr flucht als du. Das war eine 1,20 große Frau mit knapp Mitte 90 und die hat halt einfach Beleidigungen links und rechts rausgehauen. Es hieß auch immer so, diese Frau wird noch sehr viele Jahre leben, weil wenn der Tod an ihre Tür klopft, dann hat sie eine Kippe in der Hand und spuckt ihm ins Gesicht. Und sie hat sehr oft, also es gibt halt so Beleidigungen auch im Deutschen, wo man sagt, okay, die sind halt ein bisschen too much. Und im Italienischen gibt es das auch, das sind Todesflüche. Und meine Oma hat das gefühlt bei allem rausgehauen. Also wirklich Katzen, die in ihrem Garten irgendwie ihr Geschäft gemacht haben oder mein kleiner Bruder, der nicht aus dem Bett aussteigen wollte. Dann hört man irgendwie so hört man aus dem Gang runter irgendwie erstmal so ein Geräusch von einer Schelle und dann den Satz, Kita muerta, was der politische Todesfluch ist. Und dann ist sie einfach ganz normal, wie sie so das Bett macht und dann weiter vor, sag mal, cazzo hai fatto qua dentro. Also das beschreibt eigentlich meine Uroma sehr gut.
Ja, ey, das sind Flüche, die, glaube ich, wahrscheinlich die Nachbarn, haben sich wahrscheinlich die Ohren zugehalten und dachten, oh Gott, hoffentlich kommt das Unheil jetzt nicht über uns mit dieser Nachbarin.
Das war jetzt komisch, also, weil sie hat in Copertino gewohnt. Das ist ein Dorf, ein Vorort von Lecce, was in der Nähe von Bari ist, was du gesagt hast. Und in dem Dorf war der Altersdurchschnitt immens hoch. Also, ich habe da entweder sehr junge Menschen gesehen, wo man gemerkt hat, okay, macht ihr mal kurz Urlaub für eine Woche, oder Leute, wo ich sagen würde, die sind über 70. Das ist, glaube ich, aber auch nur von dem Ort oder von dem Teil, Stadtteil, wo wir waren, vielleicht abhängig.
Vielleicht haben die auch alle geflucht.
Ja, das ist auch. Da kann man auch wieder an diese italienische Kultur hingehen. Und zwar, wenn es halt um solche Sachen wie Gast geben geht. Sie hat niemals zugelassen, dass irgendwer das Ding, das den Tischkram, wie sagt man, dass irgendwer die Teller oder Besteck abräumt oder abwäscht. Und da ist sie wütend geworden, wenn das irgendwer machen wollte. Sie ist dann wirklich mal so, war von Culo Sediti, und hat sie dann einfach die Sachen genommen, hat sie selber abgewaschen. Und wenn man irgendwie gefragt hat, ob man ihr helfen kann, dann hat sie weiter geflucht und dann beim Waschen noch geflucht. Also, das hört sich jetzt irgendwie an, als ob ich einen Scherz mache, aber wirklich, diese Frau war 24/7 am Fluchen. Und ich habe sie geliebt dafür.
Schöne Anekdote.
Ja, aber dann wollen wir ja nochmal zum anderen hin. Und zwar, damit wir ungefähr so ein Bild haben können, wo wir beide jeweils in Italien waren. Bei mir ist, können wir ja gleich aufsehen, bei mir ist das schnell abgehandelt. Ich war auf Sizilien in Furci. Das ist in der Nähe von Catania. Dann war ich eben noch, wie gesagt, in Apulien, so ein bisschen hier und dort. Und dann noch Abschlussfahrt mit der Schule war ich so um Venedig herum. So, da gibt es ein, zwei Orte, wo wir waren, so eine halbe Woche ungefähr da. Das fasst eigentlich zusammen, wo ich Italien war. So, da, wo die Eltern herkommen, dann Abschlussfahrt. Wo warst du aber überall in Italien?
Ich war schon in ganz, ganz vielen Orten in Italien, aber ich muss sagen, ich war noch nie im Süden. Also das, was du über Apulien, über Kalabrien und über ja, Sizilien erzählst, das ist mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen unbekannte Welten, weil da war ich noch nicht gewesen. Ich war vor allen Dingen in Norditalien gewesen und dann auch noch längere Zeit in Rom. Also studiert habe ich in Pavia und in Padua. Das ist einmal in der Lombardei in der Nähe von Mailand und einmal Padua in der Nähe von Venedig. Also da, wo du auf Abschlussfahrt warst, da habe ich in der Nähe studiert, was natürlich auch sehr, sehr schön ist von der Region her. Und genau, war dann noch in Rom gewesen und dann dort in der Toskana und so ein bisschen hochgehend dann wieder an den ganzen Küsten und in den Städten, die man sich da so angucken kann.
Also wenn du das so sagst, dass der Süden für dich eine fremde Welt ist, lasse dich mich von mir erleuchten, wie es da wirklich ist. Also erstmal, weil Kalabrien ist ja die Fußspitze vom Stiefel. Da kann ich eine Sache sagen, weil die ist stammt von meinem Bruder, weil sein bester Freund ist aus Kalabrien und die Familie, er meinte halt, das sind die Klischee-Kalabresen. Und er meinte, wie gesagt, jetzt da draußen, das ist ein Klischee. Die normale Lautstärke bei Kalabresen ist eigentlich Schreien. Wenn sie leise sind, dann weißt du, irgendwer hat Scheiße angestellt und irgendwas ist jetzt gerade faul in der Familie.
Ja, das ist gut möglich. Also, ich glaube, je weiter man auch in den Süden kommt, umso lauter werden die Italiener auch, um auch ein Klischee anzubringen.
Das habe ich aber auch gemerkt in Italien. Je südlicher man geht, desto schöner ist vielleicht für den Urlaub, aber so die Lebenserhaltung dort oder die Lebensqualität wird umso niedriger. Also, wo du dann denkst, ein, zwei Wochen hier sind zwar in Ordnung oder schön, aber wirklich da wohnen wäre schwierig, also jetzt umzusetzen, weil das habe ich auch da gemerkt, als ich in Cupertino war. Und da war zum einen erstmal wenige Supermärkte, da muss man schon eine Weile lang fahren. Und vor allem sowas wie Apotheken, weil mein Bruder und so und ich haben uns halt oft verletzt, weil wir sehr tollpatschig sind. Und da gab es wirklich im Umkreis von, ich glaube, 20 Kilometern eine Apotheke, die dann auch nur so 5, 6 Stunden am Tag offen hatte. Und anstatt jetzt irgendwie, keine Ahnung, Informationen oder Uhrzeiten draußen zu haben, hatten die einfach ein riesiges Schild mit den Preisen für die verschiedenen Produkte da drin. Und das ist halt auch, wo ich mir denke, wie schaffen diese Menschen es ja eigentlich zu leben? Außer ihrem eigenen Haus und den Strand haben die halt hier sehr wenig.
Ja, das stimmt. Der Süden ist da sehr, sehr wenig, ja, einfach auch erschlossen, würde ich schon fast sagen, aus so einer, ja, was Firmen oder sonst was angeht. Also ich glaube, sein Leben im Süden zu bestreiten von Italien ist auch nicht immer einfach. Und deswegen gibt es ja auch was nennt man Cervelli in Fuga, also dass die Gehirne flüchten sozusagen, dass vor allen Dingen die jungen Leute in ja, in den Norden oder sogar halt auch nach Deutschland, ja, England und sonstiges flüchten, weil sie dort einfach bessere Möglichkeiten für ihr Leben sehen. Und du hast gesagt, dass das Dorf, wo deine ja, Uroma gewohnt hat, auch sehr, sehr alt war. Und das ist, glaube ich, auch dieser Prozess von Cervellinfuga, dass eben keine jungen Menschen dort mehr Fuß fassen können, weil es dort halt eben nicht so viel gibt. Es gibt nicht irgendwelche Firmen, es ist nicht international unbedingt. Und da ist es sehr, sehr schwierig, dort dann vielleicht auch mit den, ja, ein Leben zu verbringen, wenn man dort einfach auch kein Geld verdienen kann und vielleicht auch nicht die Projekte umsetzen möchte, die man einfach machen, die man vor Augen hat. Also wenn man nicht sagt, okay, ich mache dann halt im Sommer hier Tourismus und meine Bar und das ist in Ordnung. Wenn man natürlich sagt, okay, ich habe studiert und möchte irgendwie in dem Bereich irgendwas machen, dann wird man in Kalabrien oder in Apulien oder in Sizilien auf den ländlichen Ebenen einfach nichts finden. Es sei denn, man ist vielleicht ein Arzt und sagt so, ja, okay, ich arbeite dort dann im städtischen Krankenhaus, was natürlich aber nicht so gut aufgestellt ist, wie dann eben wiederum im Norden, im Mailand oder sonst was.
Ich hatte vielleicht einen Grund, warum die Menschen aus dem Süden flüchten. Und zwar, das ist eine Story von meinem Opa, mütterlicherseits von Sizilien. Und zwar, er behauptet bis heute, dass er mit 10 Jahren legit einen Werwolf gesehen hat auf Sizilien. Also jetzt nicht Mensch, der sehr behaart ist, sondern wirklich das Wolf-Ding. Das hat behauptet er bis heute. Und ich habe vor ein paar Monaten mal meine Mutterin darauf angesprochen, weil ich so ein bisschen so, ja, kannst du mal meiner Freundin die witzige Geschichte erzählen? Und sie meinte einfach nur, ja, das war früher, aber mittlerweile gibt es eine Medizin davon, deswegen siehst du nur noch wenige Werwölfe. Und ich dachte mir so, wait, ich glaube wirklich, dass es diese Halb-Wolf-Halb-Mensch-Dinger da gibt.
Ja.
Deswegen, das könnte vielleicht ein Grund sein, warum die Leute von Sizilien flüchten.
Vielleicht, man weiß es nicht so genau. Aberglaube ist in Süditalien auch sehr weit verbreitet. Also das, da gibt es sehr, sehr viel Aberglaube und ja, die Gestikulierungen, die sind da auch manchmal so ein bisschen rauserwachsen, dass man, wenn man beleidigt wird, zum Beispiel, um zum Fluchen zurückzukommen, irgendeine Geste machen muss, um den, ja, um das Unglück von sich abzuhalten.
Ja, das habe ich auch gemerkt von meinen Brüdern und meiner Uroma. Das war, als wir dort waren, da sind alle ziemlich sauer auf mich geworden, als ich mal außerdem meine Schuhe auf den Tisch gemacht habe, weil die meinten, Schuhe auf den Tisch ist nur, wenn irgendwer gestorben ist, ein Zeichen. Und ich habe es halt nicht verstanden. Aber auch eine andere Sache, die mein Bruder bis heute ein bisschen verfolgt. Und zwar Feng Shui sagt euch vielleicht was, so ein bisschen die Energie im Raum durch die Innenarchitektur. Und mein Bruder macht das auf eine abergläubische Weise. Und zwar, er hat Angst, wenn er schläft, mit den Füßen zur Tür zu schlafen, weil er meint, das ist auch so ein italienischer Aberglaube, wenn jemand in dem Haus oder der Wohnung gestorben ist und du mit den Füßen zur Tür schläfst, dass du dann die Person in deinem Traum antriffst.
Ja, da gibt es ganz viel in Italien. Also sowas auch, dass man unter einer Leiter drunter nicht durchgehen soll oder sonst was, weil das Unglück bringt. Und genau, gibt aber auch schöne Sachen. Also so ein bisschen den Aberglaube, dass man sagt, dass man selbst Glück über sich bringen kann, wenn man jemand anderen einen Kaffee ausgibt oder sonst was. Da gibt es auch solche Sachen in die Richtung.
Aber dann von meinem Aberglauben zurück zu deiner Italien. Reise in Anführungszeichen, weil du an vielen Orten warst. Was war dein Lieblingsort oder was ist dein Lieblingsort sogar noch in Italien?
Schwierig. Also ich liebe Padua über alles, weil ich da natürlich auch studiert habe und da auch schöne Erlebnisse hatte, die ich damit verbinde. Aber Rom ist für mich auch eine unheimlich schöne Stadt. Also es gibt das ist ja eine sehr, sehr, ja, lebendige Stadt auch einfach, auch wenn sie nicht so lebendig ist wie zum Beispiel jetzt hier Berlin, sondern weil nach 23 Uhr ist da auch schwierig mit den Verkehrsmitteln oder sonst irgendwas. Das haben wir ja irgendwie in Deutschland jetzt nicht so. Genau, aber ich würde sagen, Rom ist doch auch eine meiner Lieblingsstädte auf jeden Fall, da das Leben da irgendwie so zwischen Geschichte und Gegenwart immer stattfindet und man da viel beobachten kann und ja, vielleicht auch so ein bisschen, ja, in die Geschichte blicken kann, aber auch sehen kann, wie sich ein, ja, Land auch weiterentwickeln kann und weil dort natürlich auch die Politik stattfindet.
Mittlerweile ist das Reisen hier wieder erlaubt und vielleicht kannst du uns jetzt ein paar Tipps geben. Wenn jetzt irgendwer Lust hat, nach Rom zu gehen oder vielleicht sogar durch diese Folge interessiert ist, mal Italien zu sehen, besonders Rom, was kannst du da für Tipps geben, was man unbedingt sehen sollte, wo man unbedingt hingehen sollte oder was man unbedingt essen sollte vielleicht sogar?
Also ich würde sagen, Rom ist einer dieser Städte, wo man, glaube ich, auf jeden Fall diese ganzen touristischen Klassiker machen sollte. Sprich, spanische Treppe, Trevi-Brunnen.
Wo als... Be Also als jemand, der Wahlberliner ist, da ist das Wort Tourismus wirklich so fast schon eine Beleidigung. Deswegen bin ich da so gerade ein bisschen, oh, did she really just said that?
Ja, ich weiß, ich bin ja hier auch aktuell in Berlin, genau. Und natürlich sind die Touristen jetzt da auch immer so ein bisschen Überbevölkerung, sage ich mal, dass man an manchen Stellen gar nicht durchkommt. Aber in Rom muss man, also wenn man als Tourist dort ist, auf jeden Fall sich die ganzen touristischen Spots angucken. Also, wie eben schon gesagt, die Spanische Treppe, den Trevi-Brunnen, den Vatikan sich mal anschauen. Aber vielleicht auch so ein bisschen, ja, durch verschiedene, ja, Straßen einfach so ein bisschen wandeln, weil man entdeckt eigentlich an jeder Ecke irgendwas Schönes. Und absoluter Tipp, gar kein Geheimtipp mehr, Trastevere, da kann man super gut essen, da kann man auch die ganz berühmte Spaghetti Carbonara essen, die nämlich ursprünglich, so sagt man es, in Rom aus Rom kommt.
Da ist ja auch ein Tipp, den ich von meiner Familie habe. Ich konnte ihn leider noch nie benutzen. Und zwar, die meinten immer, genau wegen den Touristen, die beste Zeit nach Italien zu reisen ist immer Frühling oder September, weil dann es immer noch warm genug ist, aber die Touristen alle schon abgereist sind. Deswegen, das ist der Tipp.
Ja, das ist auch die schöne Temperatur. Also gerade, ich glaube, der September ist in Italien immer super schön. Gerade wenn man nicht so auf die ganz heißen Temperaturen steht und wenn man in Rom unterwegs ist, da kann es echt ziemlich heiß und unangenehm werden, wenn die Temperaturen da in die Höhe gehen. Genau, das ist vielleicht so ein Tipp, den ich nur unterschreiben kann.
Okay, aber abgesehen von dem Restaurant, wo man die original römische Pasta essen kann, was sind da Restaurants, die du noch empfehlen kannst, wo du sagst, da habt ihr jetzt eine Empfehlung von Vanessa?
Ja, vielleicht so in Italien. Ich weiß nicht, ob es aktuell so gut machbar ist durch die Corona-Pandemie. In Italien nimmt man ja sehr oft ein Aperitivo, also das heißt so ein Getränk. Und in Italien trinkt man nicht nur was, sondern man bekommt auch was zu essen, sozusagen dazu ein Buffet. Und dann ist eigentlich da mein Tipp, das heißt Momat. Das ist in der Nähe von der Piazza Bologna. Da kann man einen ganz wunderbaren Aperitivo machen. Also man bestellt ein Getränk, das kostet dann so 8 oder 9 Euro, aber bekommt dann dazu ein Buffet, wo man Nudelgerichte essen kann, Salate, Pizza. Manchmal gibt es auch noch Nachtisch, also wo man so wirklich viel naschen kann, aber sich eigentlich auch schon fast den Bauch so vollschlagen kann, als hätte man zu Abend gegessen. Und natürlich ist dieser Aperitivo an sich auch ein ja, etwas sehr, sehr Italienisches, was man, wenn man in Italien ist, doch durchaus auch genießen sollte.
Absolut. Und was ich vermisse ein bisschen, also aus der italienischen Küche, und wir kommen da gleich hin zum Thema Essen, weil das habe ich mir extra für den Schluss aufgehoben, das ist das Streetfood aus Italien. Und zwar, das sind vor allem Arancini und Panzerotti. Also Panzerotti sind so kleine frittierte Mini-Calzone und Arancini ist frittierter Tomatenreis. Und das gab es eigentlich in Süditalien gefühlt an jeder Ecke. Und das vermisse ich hier in Deutschland. Ihr könnt euch vorstellen, das war eigentlich, es war das Äquivalent zum Döner hier.
Ja, das stimmt. Das sind sehr, sehr leckere, ja, Streetfood-Köstlichkeiten, die man in Deutschland, glaube ich, an vielen Teilen nicht so viel findet. Aber ich glaube, so kleine italienische Restaurants und sowas bieten es doch schon noch an. Und in Berlin, wenn du da sagst, du bist dabei, Berliner, dann wirst du hier auch bestimmt auch fündig.
Es gibt da wirklich ein paar Läden, aber ich denke mir halt, in Berlin gibt es eigentlich gefühlt jede Essenskultur. Da bin ich auch wirklich so, ich sage, ich will lieber etwas Neues probieren, bevor ich zu oft in einem Restaurant bin. Aber das ist auch meine Neugier einfach. Ich will dann, bevor wir dann den krönenden Abschluss mit dem Essen machen, einen Punkt ansprechen. Und zwar die Medien in Italien. Und zwar das, also ich sage hier explizit Serien und Filme und TV-Shows, weil ein Punkt will ich damit anfangen. Und zwar, das ist das Sonntagsprogramm im italienischen Fernsehen. Und das habe ich gemerkt, wenn ich mal bei meiner Oma, die halt in Deutschland wohnt, bin. Das italienische Fernsehen am Wochenende ist nicht darauf konzipiert, gesehen zu werden, beziehungsweise aktiv gesehen zu werden, sondern es ist wirklich konzipiert, dass du es nebenbei laufen lässt. Da hast du Talkshows, die gehen so 6 Stunden, die du dann neben der Hausarbeit oder neben der Arbeit an sich oder neben dem Schlafen einfach schauen kannst. Und dann denke ich mir so, why?
Der Fernseher ist in Italien auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und Ich glaube, früher gab es das natürlich in Deutschland auch noch sehr stark. Mittlerweile nicht mehr so. In jeder italienischen Küche, die ich bislang gesehen habe, stand eigentlich auch immer ein Fernseher drin. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die sich stark unterscheidet im Medienkonsum zwischen Deutschland und Italien.
Ja, und da ist auch eine Sache, und zwar erstmal hast du so italienische Serien und Filme an und für sich konsumiert oder nur mal so nachgeschaut oder ist es für dich ein Fremdthema?
Das ist, also ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe abends früher immer so eine Sendung geschaut, die hieß Affari Tuoi und da wurden so Boxen geöffnet und man konnte sozusagen Geld gewinnen. Also einer war ausgewählt, hatte seine Box und musste die anderen Boxen öffnen. Wurde natürlich dann auch verschiedene Deals angeboten und sonst was. Und genau, da hat man aus jeder Region gab es dann einen Kandidaten, da hat man einerseits die verschiedenen Regionen kennengelernt, aber auch natürlich dieses, ja, Soccer-Gen vielleicht so ein bisschen, was vielleicht mancher Italiener auch hat. Genau, dass man da beobachten konnte, dass da um Geld gezockt worden ist. Das ist so eine Sendung, die mir auf jeden Fall im Kopf ist. Und natürlich auch diese ganzen Sendungen aus Deutschland, die auch in Italien gerne konsumiert werden. Also Kommissar Rex oder die ganzen Action-Sendungen, die sind in Italien auch sehr, sehr beliebt.
Also das mit dem Koffer, das kenne ich sogar. Das ist ein bisschen wie Deal or No Deal. Das hat meine Mutter immer neben dem Wäschemachen und neben dem Bügeln geschaut. Und Italien hat an und für sich viele Game-Shows, die halt auf einem simplen Konzept immer basieren, aber dann unglaublich weird aufgezogen werden. Also da gab es welche, wo dann, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß oder was da das Konzept war. Das war, glaube ich, eine Quizshow. Und mittendrin ist entweder eine Frau im Bikini, ein sehr kleiner Typ mit einer Einstein-Frisur oder irgend so ein rotes Maskottchen reingekommen und hat die Sendung einfach gestört für ein paar Minuten.
Das sind ganz unterschiedliche Konzepte, die vielleicht bei uns in Deutschland nicht so gut laufen würden. Wir wollen vielleicht keine Störung beim Fernsehen gucken.
Aber ein Konzept, eigentlich eine Storystruktur, die erstaunlich oft in italienischen Filmen genutzt wird, das ist immer das Liebesdreieck zu Weihnachten. Also es gibt viele Weihnachtsfilme, die immer mit denselben zwei Schauspielern waren, Massimo Boldi und Christian De Sica. Und in mehreren dieser Filme, die spielen alle unabhängig voneinander. Die heißen auch immer so Natalie in India, Natalie al Nil, Natalie in New York. Und da ist halt erstaunlich oft die Story, dass der Charakter, den Christian De Sica spielt, seit 20 Jahren zwei Leben führt und zwei Ehen hat und er mit der einen Frau eine Tochter hat und mit der anderen Frau einen Sohn hat und ohne des Wissens des Vaters die beiden irgendwie zusammengekommen sind und nicht wissen, dass sie Geschwister sind und dann auf einmal er erst herausfindet, wenn der Sohn die Tochter dem Vater vorstellt. Und das passiert in erstaunlich vielen Filmen. Und Massimo Boldi, das ist dann der Dickere von den beiden, spielt immer so einen Pazifisten oder einen Hippie, einen Veganer oder einen Politiker und das ist die Sache. Das ist keine fortlaufende Geschichte. Das sind immer wieder neue Filme, aber die halt dieselbe Struktur, dieselbe Idee haben.
Thema ist dann scheinbar beliebt und findet seine Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, und eine Sache, die ich empfehlen kann, wenn ihr ein bisschen Italienisch könnt und Comedy haben wollt. Es gibt ein Comedy-Trio namens Aldo, Giacomo und Giovanni. Die haben mehr so auf der Bühne Sketche gemacht. Das sind richtige Banger. Also die haben da so viel gutes Material drauf. Ich weiß nicht, erstmal, hast du schon mal von den drei gehört?
Nee, da muss ich ehrlich gesagt passen.
Die haben immer noch einen der witzigsten Sketche überhaupt in einem ihrer Filme gemacht, wo ich sage, den liebe ich bis heute noch. Und zwar, das sind eigentlich immer, die spielen eigentlich immer dieselben drei Stereotypen. Aldo ist der dumme, liebenswerte, Giacomo ist der schlaue, aber arrogante und Giovanni ist der Anführer eigentlich. Und Aldo hat sich im Auto eingesperrt und wird panisch. Giacomo kommt hin und versucht ihn dann so wissenschaftlich eigentlich schon fast Anweisungen zu geben. So, greif jetzt nach der Klinke und mach's in einer Rockbeziehung langsam zu dir und drück dann die Tür auf und sowas. Aldo versteht das nicht und bekommt Panik. Und dann kommt Giovanni her und meint so, lascia fare a me? Und dann sagt er einfach nur so, Aldo, komm aus dem Auto raus. Aldo macht einfach die Tür auf und meint dann so panisch so, okay, was jetzt, was jetzt? Und dann sagt Giovanni einfach nur, also, jetzt sei ruhig und geh arbeiten. Das heißt, Aldo, Giacomo, Giovanni, auch wenn ich eigentlich kein italienisches Fernsehen konsumiere, die drei, wenn ihr irgendwie italienisch könnt, schaut euch mal ein paar Sketche von denen an.
Den Tipp nehme ich auch mal mit und schau gleich mal rein.
Aber jetzt kommen wir ja zum Abschluss, und zwar das letzte Thema, wo ich mir extra dafür aufgehoben habe, weil ich glaube, darüber können wir viel und leidenschaftlich reden, und zwar das italienische Essen. Und anstatt jetzt irgendwie diese klischeebehaftete Frage, was ist dein Lieblingsessen, zu reden, will ich, dass wir es so machen. Und zwar, wir stellen uns jetzt vor, wir gehen in ein italienisches Restaurant, das alles hat, was du willst. Und wie sieht jetzt dein Menü aus? Wie sieht deine Bestellung aus, wo du jetzt der Kellner, die Kellnerin kommt und die sagt, du kannst jetzt schon für den ganzen Abend deine Bestellung aufgeben. Was willst du also? Getränk, Hauptspeise, Hauptgang, Nachspeise, Beilagen, whatever. Was bestellst du dir da alles?
Ich liebe ja Süßigkeiten, deswegen würde ich sogar mit dem Dessert anfangen und ein Tiramisu bestellen. Das wäre auf jeden Fall immer auf meiner Liste.
Welches Tiramisu? Weil es gibt ja das klassische mit Kaffee und Kakao, aber es gibt ja auch viele andere. Meine Mutter macht zum Beispiel, die macht natürlich gutes Tiramisu, die macht es auch gerne mal mit Waldfrüchten.
Also da bin ich ganz klassisch sozusagen unterwegs. Also der Kaffee muss dann auf jeden Fall sein. Genau, was würde ich als Hauptspeise essen? Ich sammle es mal von hinten auf. Wahrscheinlich Saltimbocca. Das sind so ja, Fleischröllchen, nenne ich es jetzt einfach mal, gefüllt mit ja, einem Salbeiblatt und Schinken einfach. Und dazu vielleicht ein paar Nudeln würde ich essen. Genau, Tagliatelle zum Beispiel. Und davor, was würde ich davor noch essen?
Bei Tagliatelle auch eine Frage ist, also welche Soße kommt dazu alles, weil das sind ja Nudeln, aber es sind halt jetzt nicht die klassischen, die man kennt.
Genau, also ich glaube, weil die Saltimbocca ja auch in so einer kleinen fleischlichen Soße drin ist, würde ich mich dann sozusagen da so ein bisschen angliedern und die dann sozusagen da mitessen. Ich glaube, also ein Italiener würde wahrscheinlich sagen, zur Saltimbocca isst du keine Nudeln, da isst du nur ein bisschen Gemüse dazu oder sonst irgendwas. Aber bei so einem, ja, bei so einem Menü müssten für mich auf jeden Fall immer Nudeln dabei sein.
Wichtige Frage, wie isst du deine Nudeln mit Gabel und Löffel oder nur mit Gabel?
Bloß nicht mit Löffel. Genau, bloß nicht mit Löffeln, also mit der Gabel. Das habe ich gelernt, als ich im Urlaub war, sozusagen, als ich klein war, wurde mir das von einem Italiener beigebracht, wie ich die Gabel richtig einsetze, wenn ich Nudeln esse, vor allen Dingen Tagliatelle oder Spaghetti. Genau, und als Vorspeise, ich glaube, weil man dann ja, ja, ich habe ja schon gesagt, der Tiramisu hinten muss auf jeden Fall dann am Ende des Menüs noch reinpassen, würde ich vielleicht mit so einem schönen Salat und ein bisschen Antipasti, so ein bisschen, ja, Oliven und sonst was starten, was es in Italien ja einfach alles Schönes, Leckeres zu essen gibt.
Und welches Getränk würdest du dazu nehmen? Oder welche Getränke?
Ja, ich habe ja in Padua studiert und in Padua wurde ja auch ein sehr, sehr kultiges Getränk erfunden. Ein Getränk, was in Deutschland sehr gerne auch getrunken wird, nämlich der Aperol Spritz. Und da würde ich, glaube ich, beim Aperol Spritz bleiben und das Getränk auch nicht wechseln über den Abend.
Eine Frage, wie gut kennst du dich mit Wein aus?
Ich würde sagen, ich kenne mich schon ganz gut aus, weil ich ja ursprünglich auch eher aus einer Weingegend komme, nämlich aus Wiesbaden. Das ist zum Rheingau nicht so weit und da trinken wir ja am liebsten den Riesling. Den Riesling, den gibt es nicht so häufig in Italien, da trinkt man eher einen Pinot Grigio oder sonst was. Genau, wenn es dann um Weißwein geht. Ich muss zugeben, Rotwein ist nicht so meins.
Gut, dass du es gesagt hast, denn diese Folge wird euch präsentiert von unserem Sponsor. Just kidding. Nein, und zwar, ich wollte auf was anderes hin, denn ich habe von der Person in meiner Geburtsurkunde zwei 30 Jahre alte Flaschen Rotwein unter jetzt nicht näher erklärten Umständen vermacht bekommen. Und ich will noch fragen, sind die überhaupt noch gut? Also, ich weiß, also da ist ja immer die Sache wegen Lagerung und sowas und welche Sorte der Wein ist, aber das waren halt ganz normale Flaschen, die fast 20 Jahre oder 30 Jahre einfach auf dem Küchenschrank gelagert gewesen sind.
Die können noch gut sein, die können aber auch schmecken wie Essig. Also, um es herauszufinden, müsste man die Flasche öffnen oder du könntest googeln, ob es vielleicht irgendwie ein seltener Wein war, weil manche Weine bringen nämlich bei so Auktionen auch noch ziemlich viel Geld rein. Also vielleicht, bevor du ihn öffnest, einmal googeln, ob da vielleicht in irgendwelchen Auktionen drin hängt und du vielleicht hier noch deinen Reibach mitmachen könntest. Ansonsten aufmachen, mit deiner Freundin vielleicht genießen oder probieren, ob er noch schmeckt oder ob es doch eher Essigwasser geworden ist.
Also, es ist ja ein Rotwein und ich bin ehrlich, ich bin eher ein Weißwein-Mensch. Rotwein ist mir, in den meisten Fällen ist er mir zu herb. Also, auch wenn es ein Süßer ist, dann ist er mir ein bisschen zu bitter, ein bisschen zu herb. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ist ein bisschen schwer zu beschreiben.
Absolut, absolut. Na, dann ansonsten an jemanden verschenken, wo du dir noch nicht ganz sicher bist, ob du den magst oder nicht.
Jetzt zu meiner Bestellung und ich lasse immer, wenn ich was sage, so ein bisschen Pause, dass du dazu was sagen kannst und ich nenne es mal Einverständnis geben kannst, weil bei mir sind absolut die Bestellungen weird. Also ich habe zwei Bestellungen. Die eine ist die realistische Bestellung, die andere ist mehr diese Wunschbestellung, die wir in diesem Gedankenexperiment machen. Die realistische ist, ich habe halt mittlerweile insane viel Stress, dass ich merke, also ich spüre halt, dass ein Burnout unvermeidbar ist, wenn ich jetzt so weitermache. Und es ist halt so, dass ich eigentlich täglich immer ein Eis esse, damit ich halt, weil innerhalb dieser 3 bis 10 Minuten nicht wirklich abschalten kann. Das ist die einzige Zeit, wo ich wach bin, wo ich wirklich mal kurz abschalten kann. Deswegen würde ich sagen, ich will einfach ein Eis da haben. Ich will so 2 Kugeln, vielleicht ein bisschen Sahne und einen milden Apfelsaft nehmen. So einfach, wo ich sagen kann, okay, ich will jetzt mal kurz 10 Minuten Kurzpause und Kurzzeit für mich haben, wo ich jetzt keine Sachen, keine Recherchen, keinen Artikel schreiben muss, keine Folgen schneiden muss, keine Folgen moderieren muss, keine Akquise machen oder keine PR-Arbeit für verschiedene Unternehmen machen muss oder andere Sachen. Deswegen, das wäre meine realistische Bestellung. Ich will mir eigentlich im Grunde 10 Minuten Ruhe bestellen.
10 Minuten Ruhe, das finde ich schön, aber die solltest du dir nicht nur in einem italienischen Restaurant bestellen, sondern das vielleicht als Appell an dich, aber natürlich auch als die Zuhörerinnen und Hörer. Man sollte sich die Ruhe immer nehmen, also 10 Minuten mal durchatmen. Und gerade finde ich, die jetzige Zeit hat es doch auch gezeigt, dass es super notwendig ist, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und ja, das sollte man, glaube ich, so oder so machen. Also eine gute Bestellung auf jeden Fall.
Das ist die realistische Bestellung, aber jetzt kommen wir zur Wunschbestellung. Also, ich würde für die Vorspeise Bruschetta nehmen, aber ich würde mit Burrata dabei nehmen. Also, das ist eigentlich die geilere Evolution von Mozzarella. Das ist ja der Mozzarella mit aus Büffelmilch, aber dann ist er noch innen drin so ein leicht dickflüssig. Das hört sich komisch an, aber der schmeckt super geil. Den würde ich nehmen. Zu trinken würde ich ein San Pellegrino nehmen, wie es die reichen Menschen aussprechen würde. Nein, ich würde, glaube ich, einfach bestimmt eine Cola nehmen oder sowas oder da auch einen Apfelsaft. Dann als Hauptgang, oh, das ist schwierig. Ich würde eine Lasagne nehmen. Und ich würde da auch eine spezielle Lasagne nehmen, weil ich versuche mich ja immer mehr vegetarischer zu ernähren, um irgendwann bald auch den Schritt zum Veganismus zu schaffen. Und deswegen würde ich nicht die klassische nehmen, sondern die vegetarische. Und die kann meine Mutter richtig geil machen. Das Rezept kann ich vielleicht irgendwann mal sogar hier im Podcast erzählen. Und zwar mit Spinat und Pinienkernen. Die ist richtig gut. Die würde ich auch jedes einzelne Mal einfach der klassischen Variante bevorzugen.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Also, ich glaube, da würde ich vielleicht sogar noch mal mein Hauptgericht wechseln.
Das oder das hatte ich vor kurzem. Und deswegen empfehle ich eigentlich an jeden da draußen mal nicht in den klassischen Supermarkt von euch zu gehen, sondern in so bestimmte Nationalitäten-Supermärkte zu gehen, weil da findet man immer coole Sachen. Ich war vor kurzem in einem italienischen Supermarkt was einkaufen und da habe ich Gnocchi aus Kastanien gefunden. Und die schmecken unglaublich. Also da würde ich sogar, ich bin kurz davor zu sagen, die würde ich sogar ohne Soße nehmen, weil die so gut schmecken.
Habe ich noch nie gegessen, also muss ich mal gucken, ob ich die vielleicht auch entdecke in irgendeinem italienischen Supermarkt.
Okay, was kommt da als nächstes? Ich überlege gerade, ob ich dazu irgendwie noch eine Beilage nehme. Das ist die Frage. Weil es gibt irgendwie gefühlt in jedem italienischen Restaurant diesen Teller mit Ofengemüse, der überall dieselbe durchschnittliche Qualität hat. Wo man sagt, nicht gut, nicht schlecht, aber schön, dass es da ist.
Ja.
Das ist also hier typische Brokkoli, ein paar Erbsen, Blumenkohl und dann glaube ich noch irgendwie, wenn man Glück hat, vielleicht ein bisschen Spargel.
Immer dann auch so sehr auf die Region und auf die Saison ja, beeinflusst das.
Ich würde einfach das klassische Brot mit dem Olivenöl und Salz nehmen und dem Balsamico.
Ja, das hört sich super an.
Okay, und dann als Dessert. Also ich würde auf jeden Fall ein Tartuffo nehmen, weil die liebe ich. Aber was ich auch nehme, und das haben wenige Restaurants im Angebot, das ist Semifreddo. Das ist so, es ist so zum Teil Eis, aber auch zum Teil dann, also es besteht aus einer Eisschicht und dann nochmal ein Kern. Das Äußere ist Eis und das Innere ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Fällt mir schwer zu beschreiben. Aber das mag ich und vor allem, das wird oft in Fruchteis angeboten. Und dann ist halt einfach Orangeneis in der Orange oder Zitroneneis in der Zitrone. Also wirklich der Schale wird es serviert. Das heißt, ich würde ein Tartufo und ein Semifreddo Zitrone nehmen.
Das hört sich auch sehr, sehr gut an. Also Semifreddo vielleicht als Übersetzung, das kennt man auch als halbgefrorenes.
Das würde ich auch sagen, und zwar nicht das Eis, sondern das Gelato in Italien. Ich liebe die Idee dahinter, wie es serviert wird. Und zwar, da gibt es nicht einfach Kugeln, sondern das bieten ja, das ist ja eigentlich da eigentlich ganz normal, also im Süden zumindest, ich weiß nicht, wie es im Norden ist, da ist es, dass man sich einen Becher bestellt, den kauft man Und darin kann man eigentlich so viele Sorten reintun, wie man will. Also du kannst dann sagen, ich habe jetzt einen kleinen Becher und will den halt voll mit Schokoladeneis haben. Oder ich nehme halt einen mittleren Becher oder einen kleinen Becher und sage, ich will jetzt vier Sorten darin haben. Dann hast du zwar wenig von jeder einzelnen Eissorte, aber hast du dir halt einen kleinen Becher drin. Das finde ich halt cool. Und die sind halt auch ziemlich großzügig. Da haben sie nicht so einen kleinen Löffel, sondern das ist eine Palette, mit der die Eis servieren.
Ja, in Italien wird das Eis gespachtelt und nicht irgendwie mit in Kugeln portioniert. Das stimmt.
Ich hatte nämlich gerade, das ist mir wirklich schlagartig gekommen, als ich mit meiner Mutter und Brüder auf Sizilien im Urlaub war und ich mir halt selber ein Eis geholt habe. Ich war da, ich muss mal kurz rechnen, 12. Und ich habe gesagt, also Voglio un gelato Zitrone, weil ich nicht wusste, dass Zitrone im italienischen Limone heißt. Und dann hat die Verkäuferin mich angeschaut und gemeint, was meinst du? Und dann habe ich wirklich gerade versucht, so Zitrone mit einem Z, ich habe da auch so ein Z in die Luft gemalt, und weil ich es dann einfach nicht verstanden habe.
Ja, Eis ist auch immer Kindheitserinnerung, ne?
Okay, und wir kommen jetzt langsam zum Ende und ich will mich bedanken für diese tolle Folge, weil wir haben so viele Themen besprochen hier und vor allem, ich konnte auch mal so ein bisschen über meine italienische Seite sprechen, die erstaunlich selten zum Vorschein kommt. Die ist mehr so, wenn ich sie brauche oder wenn ich irgendwie mal was gratis bekommen kann in irgendeinem Restaurant, dann kann ich auf einmal wieder fließend Italienisch sprechen und deswegen war es mal schön, so abseits von dem allem zu sprechen. Deswegen danke.
Danke dir auch für die Einladung und auch für den Einblick, den du mir, aber wahrscheinlich auch deinen Zuhörerinnen und Zuhörern oder beziehungsweise unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bei dieser Folge gegeben hast. Danke, danke für die Einladung und ich freue mich auf jeden Fall, deinen Podcast weiter zu verfolgen und auch die spannenden Gäste, die du bestimmt schon auf deiner Liste stehen hast, dann auch in Zukunft zu hören.
Ja, ihr habt es ja auch bestimmt gemerkt, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt. Ich habe ja Anfang des Jahres mir gedacht, Gaming ist zwar ganz cool, aber ich will jetzt auch mal diesen Podcast als Plattform nutzen, um mal die ernsten, interessanten und vielleicht auch unangenehmen Themen anzusprechen. Deswegen habt ihr auch gemerkt, dass dann eben Folgen zu Themen wie Rassismus, Diskriminierung, Gewalt gegen Frauen kamen, weil ich das wirklich als Herzensthema genommen habe, um diesen Themen eine Plattform zu geben und den Personen dahinter, um auf diese wichtigen Themen aufmerksam zu machen. Deswegen, da kommt auch demnächst vieles auf euch zu. Aber vor allem, bevor wir jetzt diese Folge beenden, ich will dir die letzten Worte überlassen. Was hast du an unsere ZuhörerInnen von Still Thinking About zu sagen?
Wow, also ein Abschlusswort zu sagen, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Als allererstes möchte ich meine Worte an dich richten und dir für deine Zukunft alles, alles Gute wünschen und dass du auch auf jeden Fall dir deine Ruhe nimmst, die du brauchst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Man sollte nie vergessen, dass auch junge Menschen Ruhe brauchen und mal zum Durchatmen und dass man sich die Zeit nehmen sollte. Das natürlich auch gleich verbunden an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, nehmt euch Pausen, überlegt, was ihr für Träume habt, die ihr gerne irgendwie euch erfüllen wollt. Und ja, folgt vor allen Dingen eurem Herzen. Und ganz, ganz wichtig, das sage ich nämlich, ich habe nämlich auch einen Podcast immer zum Ende, seid und bleibt immer liebevoll zueinander.
Ja, und zwar dein Podcast, das wollte ich jetzt auch mir für den Schluss aufheben, wo du auch nochmal Werbung machen kannst, und zwar dein Podcast Die Kolumne. Könntest du erstmal uns ein bisschen darüber was sagen, was dieser Podcast behandelt? Weil ich finde die Idee ziemlich cool.
Genau, also die Idee ist auch in meinem Auslandsstudium in Italien entstanden, wo ich ein bisschen so gesellschaftliche Themen einfach aufgreifen wollte in einer Kolumne, wie man das ja eigentlich in der Zeitung kennt. Und ich muss zugeben, komme nicht so häufig dazu, meinen Podcast zu machen, wie du das jetzt hier schaffst, mit den Leuten zu interviewen. Nehmen dann halt immer Themen, die mich irgendwie beschäftigen. Also ob das die große Liebe oder der Liebeskummer ist, ob das Freundschaft ist, ob das Erwachsenwerden ist. Also Themen, die mir irgendwie begegnen. Das Thema Gendern zum Beispiel auch. Also Themen, die mich wirklich so umtreiben, wo ich denke, okay, jetzt muss ich mal auch mal kurz meinen Senf dazu abgeben. Das tue ich in die Kolumne sozusagen dem Hörer und der Zuhörerin erzählen und freue mich dann auch immer, ja, Meinungen zu hören und natürlich auch vielleicht jemanden einen Anstoß oder einen, ja, einen Gedankenanstoß zu geben. Empfehle manchmal auch Bücher oder sonstiges. Das ist immer ganz, ganz unterschiedlich.
Den Podcast Die Kolumne von Vanessa findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und ich kann nichts weiter dazu sagen, außer ich war Adriano und das war Still Thinking About. Goodbye and good night.